3 Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht, 7 den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein, den Sterblichen, ewig dem Tode verfallen, 9. Einer, dem dunklen Herrn, auf dunklem Thron, im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Und damit herzlich willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 86 müsste es sein. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon erkannt habt, gelesen habt, wie auch immer, zu einem Thema, was mich nicht erst seit den letzten 2 Wochen stark beschäftigt, aber vor allem auch wieder in den letzten 2 Wochen. Falls ihr euch wundert, ich hoffe, ihr tut es nicht, denn das würde bedeuten, ihr kennt nicht, worüber wir heute sprechen. Was ich gerade vorgetragen habe, ist das sogenannte Ringgedicht von J.R.R. Tolkien, der zu seinen Lebzeiten tatsächlich nicht allzu viele Werke veröffentlicht hat, aber die Werke, die er veröffentlicht hat, die haben es in sich. Heute geht es um Der Herr der Ringe, Der Hobbit und Die Ringe der Macht. Also die Filme, die ersten 3, die Originaltrilogie, dann die 3 Hobbit-Filme und auch die Amazon-Serie Die Ringe der Macht, The Rings of Power. Ich werde über alles ein wenig sprechen und meine persönlichen Eindrücke dazu schildern. Bevor ich das tue, ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz für diese Folge. Das ist von enormer Wichtigkeit, dass ich das sage. Ich bin kein absoluter Tolkien-Experte und auch ganz wichtig, ich habe die Bücher, die Schriften nicht gelesen. In Klammern noch nicht. Ich werde sie wahrscheinlich irgendwann lesen, aber ich kenne nur die filmischen Umsetzungen. Das heißt, ich gehe mit dieser Perspektive an diese Sachen heran. Das nur zur Einordnung für euch. Also falls ihr jemanden hier erwartet in dieser Podcast-Folge und ihr das hier durch Zufall gefunden habt und ihr denkt, ach, das ist bestimmt der absolute Tolkien-Experte und der wird mir alles bis ins kleinste Detail erklären. Nein. Ich hatte erst überlegt, ob ich die Eingangsrede von Galadriel erzähle und nochmal nachspreche. Vom ersten der Herr-der-Ringe-Film, Die Gefährten, im Englischen The Fellowship of the Ring, etwas längerer Titel. Aber dann dachte ich mir, ach nee, komm, ich glaube, dieses Ringgedicht, das fasste schon ganz gut zusammen. Diese Folge wird auch sehr anekdotisch sein, das muss ich auch gleich zu Anfang an sagen. Das heißt, ich werde jetzt nicht von vorne bis hinten alles nacherzählen, an was ich mich so erinnern kann, sondern ich werde einzelne Aspekte herausgreifen, die ich mir gemerkt habe, die für mich von Belang sind. Und ja, daran halt mich so ein bisschen entlanghangeln an den filmischen Werken. Ich glaube, es ist tatsächlich durchaus so, dass ich durch Der Herr der Ringe, Anfang der 2000er, das Fantasy-Genre überhaupt für mich entdeckt habe. Was interessant ist, denn umgekehrt hat J.R.R. Tolkien mit seinen Werken, mit seinen Büchern ja letztendlich auch dieses Genre begründet. Das heißt, alles, was wir heute kennen von Game of Thrones zu anderen bekannten Werken der Fantasy-Literatur und auch der filmischen Werke, letztendlich geht so gut wie alles auf Tolkien und seine Schriften zurück und seine Welten und verschiedene Rassen und Wesen, die er erschaffen hat, verschiedene Gesetzmäßigkeiten, zum Beispiel auch Charakterisierungen von gewissen Rassen, also dass die Zwerge zum Beispiel, die Dwarfs, mehr so haut-drauf-mäßig unterwegs sind, wohingegen Elben als die intelligentesten, weisesten Kreaturen sehr gut mit Pfeil und Bogen sind zum Beispiel, wie wir auch in den Filmen sehen, zum Beispiel auch bei Der Herr der Ringe, in Form von Legolas, gespielt von Orlando Bloom. Und ich könnte jetzt noch viele, viele andere Sachen ausführen zu den anderen Wesen in diesem Universum. Ich beginne aber einfach mal, ja, chronologisch, wie auch immer, für mich persönlich. Also auch hier ist es ja interessant, es ist jetzt nicht so ganz wie bei Star Wars, aber es ist ähnlich, dass chronologisch betrachtet von der reinen Plotentwicklung, von der Storyentwicklung, die literarischen Werke nicht chronologisch verfilmt wurden, sondern man wirklich mit dem Hauptepos begonnen hat, The Lord of the Rings, Der Herr der Ringe. Ich meine 1954 erstmals erschienen. Übrigens, das wissen einige von euch vielleicht nicht, das wusste ich auch bis vor kurzem noch nicht, ich habe mich dann aber auch ein bisschen informiert. Ich glaube 1937 wurde das erste Mal Der Hobbit veröffentlicht. Das heißt, alles begann letztendlich mit The Hobbit, mit der Geschichte des Hobbits, die dann tatsächlich zu einem Überraschungserfolg wurde, woraufhin Tolkien dann Der Herr der Ringe schrieb. Das heißt, erst gab es die Geschichte des Hobbits, oder der Hobbit sozusagen, ne, in Form von Bilbo Beutlin, Bilbo Baggins. Und dann kam alles, was danach passierte. Dann hat Tolkien im Prinzip diesen Stoff geschrieben und die ganze Saga erweitert. Ich muss übrigens aufpassen, das muss ich auch vielleicht nochmal eben sagen, dass ich hier und da nicht zwischen der englischen und deutschen Aussprache von Namen hin und her switche. Das kann sehr gut passieren, denn ich habe in den letzten zwei Wochen, seit dem 24.12.2022, alle Herr-der-Ringe-Filme nochmal geschaut, alle Hobbit-Filme nochmal geschaut und auch die komplette The Rings of Power Season 1, also die erste Staffel dieser neuen Serie, geschaut und bin total im Herr-der-Ringe-Fieber. Wieder. Denn ich war es früher auch schon. Es war interessant. Ich habe am 24.12. habe ich einen Spaziergang gemacht am Nachmittag. Diesmal war es so, dass ich mich mit meinen Eltern und meinem Bruder erst am 25. getroffen habe, weil es zeitlich einfach besser passte dieses Jahr. Das heißt, ich hatte den 24.12. für mich allein und das war total angenehm. Ich habe den Tag total genossen. Ich habe einfach ja etwas für mich getan, mir mal Zeit für mich genommen, was man ja auch nicht immer so ohne weiteres macht. Und auf den letzten Metern des Spazierganges, ich ging so am Fluss entlang und irgendwie, ich hörte Musik und irgendwie kam ich so auf den Gedanken, ach, eigentlich könntest du auch mal wieder Herr der Ringe gucken. Ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass du die Filme zuletzt gesehen hast. Und dann habe ich total Gefallen an diesem Gedanken gefunden sofort. Ich war so Feuer und Flamme, bin etwas schneller noch nach Hause gegangen, weil ich unbedingt jetzt anfangen wollte, diesen ersten Film wieder zu schauen. Da hatte ich noch gar nicht geplant, dass ich alle drei Herr-der-Ringe-Filme nochmal schauen wollen würde und auch Der Hobbit und erst gar nicht die Amazon-Serie, von der ich zwar wusste, aber sie in dem Sinne nicht aktiv auf dem Schirm hatte zu diesem Zeitpunkt. Dann kam ich nach Hause, hab mich umgezogen, mir was Gemütliches angezogen, hab mir einen Kaffee gemacht, hab mich hier hingesetzt und hab dann geschaut, okay, wo kann ich die gucken? Bin dann fündig geworden, also ne, auf Prime Video in dem Fall. Not sponsored, aber so ist es. Und dann habe ich die Filme nochmal geschaut und ich war sofort wieder gefangen. Und das ist ein Effekt, den ich damals hatte, als ich die Filme zum ersten Mal geschaut habe, wie auch heute noch. Der Beginn des ersten Der Herr der Ringe Films, die Gefährten mit Galadriel, die Geschichte dieser Ringe erzählt und des einen Rings und wer Sauron überhaupt ist, wer die ganzen Rassen sind. Also eigentlich eine relativ schnelle Einführung, kann man sagen, und einen schnellen Überblick über die verschiedenen Wesen dieser Welt, Mittelerde, Middle Earth. Aber nicht gerusht, also nicht zu schnell, sondern sehr episch erzählt. Wie allgemein die drei der Herr der Ringe Filme sehr episch erzählt sind. Womit ich nicht sagen möchte, dass die anderen filmischen Werke das nicht wären, aber ich glaube, von der Machart her und vom Fokus ist das Ganze doch nochmal etwas epischer. Zumindest fühlt es sich so an für mich persönlich, etwas edler, etwas monumentaler erzählt als Der Hobbit und Die Ringe der Macht. Wenngleich das auch ein unfairer Vergleich ist auf eine gewisse Art und Weise. Denn natürlich das, was zuerst rauskam, was viele Leute gesehen haben, auch mit großem zeitlichen Vorsprung, das ist häufig natürlich auch das, wo die meisten Leute dann auch sagen, okay, das hat einen speziellen Platz in meinem Herzen, das ist dann nochmal irgendwas Spezielleres oder so. Deswegen nicht nur, weil es zuerst rauskam, sondern auch, weil es natürlich diese zeitlichen Unterschiede gibt. Ich glaube, man kann auch tatsächlich von einem mehr oder weniger generationellen Unterschied sprechen. Denn wir müssen uns einfach mal vor Augen führen, der Herr der Ringe Filme wurden Anfang der 2000er herausgebracht, sind erschienen. Ich glaube 2001, 2002, 2003, jedes Jahr einer, obwohl sie alle gleichzeitig gefilmt wurden von Peter Jackson, der vorher hauptsächlich, glaube ich, für ja durch kleinere Produktionen aufgefallen ist. Ich will jetzt gar nicht mal sagen Indie-Produktion, aber es gibt, glaube ich, diesen einen B-Movie-Horrorfilm Braindead, den er in den 90ern gemacht hat, sehr gory, sehr gewalttätig und ganz was anderes als Der Herr der Ringe, auch von der Machart her. Und wie auch immer er, das weiß ich tatsächlich nicht, wie auch immer er dann die Filmrechte sich sichern konnte, beziehungsweise der Regisseur wurde dieser epischen Trilogie, die dadurch, dass es eine Buchvorlage gibt, natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung bei langjährigen Tolkien-Mittelerde-Fans geweckt hat. Dass er da zum Zuge gekommen ist, wie das genau vonstatten ging, weiß ich nicht. Wäre auch mal eine interessante Geschichte sicherlich. Würde jetzt aber zu weit führen. Jedenfalls, worauf will ich hinaus? Die Leute, die damals Anfang der 2000er der Herr der Ringe geschaut haben, die waren ja vielleicht 14, 15, 16, 20 Jahre alt, vielleicht sogar 30, 40 Jahre alt schon. Und 20 Jahre später, Anfang der 2020er Jahre, letztes Jahr 2022 ist die Serie erschienen, The Rings of Power, die Ringe der Macht. Das sind halt plus minus 20 Jahre dazwischen. Also das ist schon mehr oder weniger eine komplett neue Generation, die der Herr der Ringe und dieses ganze Epos, diesen ganzen Kosmos letztendlich auch durch diese Amazon-Serie vielleicht zum ersten Mal kennenlernt. Das finde ich bei aller Kritik, die es an dieser Serie gibt, auf die ich vielleicht hinterher auch noch mal ein bisschen eingehen werde, was ich dazu denke. Das muss man, finde ich, immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Natürlich kann man auch sagen, ja, das ist doch einfacher und schöner, wenn die direkt mit den Herr-der-Ringe-Filmen konfrontiert werden. Das kann man so sicherlich sagen, klar. Wie gesagt, weil sie auch von der Machart her einfach nochmal epischer sind von ihrer Grundausrichtung, finde ich, ne? Weil die Story natürlich auch einfach wesentlich zwingender ist und wesentlich bedeutender, weil es tatsächlich um das Ende der Welt geht. Und das ist weder im Hobbit noch in den Ringen der Macht natürlich so, weil es alles Prequels sind, alles was etwas, was vorher passiert ist. Aber andererseits, und das möchte ich damit sagen, ich bin froh, als jemand, der diese Welt einfach so mag, dass Leute das vielleicht durch diese Amazon-Serie zum ersten Mal kennenlernen. Genauso wie vor knapp 10, 12 Jahren, eine damals vielleicht noch neuere Generation diesen ganzen Kosmos durch die Hobbit-Filme kennengelernt hat. Also es waren ja immer plus minus 10 Jahre dazwischen. Anfang der 2000er, Anfang der 2010er und Anfang der 2020er Jahre, wo diese Werke filmisch dann auch erschienen sind. Das macht, glaube ich, schon auch nochmal einen Unterschied. Da, 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 da. Und so weiter und so fort. Und damit willkommen zum Song of the Episode, Song of the Day, der Song der Folge, das Lied der Folge. Ich habe erst überlegt, ob ich May It Be von Enya nehmen soll, denn das ist ja auch im Abspann, ich glaube, des ersten Films zu sehen, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, wurde ja auch, soweit ich mich erinnere, habe ich jetzt nicht extra nachgeguckt, speziell für den Film geschrieben. Auftragsarbeit letztendlich. Auch ein wunderschönes Lied. The Shire, das Shire-Theme, das Auenland-Theme ist natürlich auch wunderschön. Allerdings, wenn ich an Herr der Ringe denke, denke ich an die Musik. Direkt am Anfang vom ersten Herr der Ringe-Film. Prologue, One Ring to Rule Them All. Und diese Melodie, die ich gerade mehr oder weniger passend etwas nachgesummt habe. Wunderschön, ich liebe dieses Stück Musik. Generell der Soundtrack. Wie gesagt, nicht nur von der Herr der Ringe und vom Hobbit, sondern auch von Die Ringe der Macht von Bear McCready in dem letzten Fall. Wunderschön. Also, wie gesagt, man kann ja über alles meckern, was man will, aber ich finde, musikalisch kann man da wirklich nicht meckern. Also, in keinem Fall. Deswegen, das ist mein Song of the Episode. Es kann nichts anderes sein, muss man ganz ehrlich mal sagen. Theoretisch gesehen, Christopher Lee hat ja auch mit Rhapsody of Fire, einer Metal-Band, Power-Metal-Band kann man eigentlich sagen, und auch selber dann kurz vor seinem Tod, also in den späten 80ern, frühen 90ern seines Lebens, auch noch 2 Metal-Alben aufgenommen. Es ist auch, allein das macht ihn noch mal cooler als ohnehin schon. Also da auch da hätte ich theoretisch gesehen was von nehmen können, kenne ich mich aber nicht so gut mit aus tatsächlich. Jedenfalls, ne, wie soll das anders sein? Prologue, One Ring to Rule Them All. Ja, mein Song der Episode. Wie immer findet ihr einen Link dazu in den Shownotes. Und damit gebe ich zurück zu Gundula Gause und Klaus Kleber in das Studio in Gondor. Viel Spaß. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Der Herr der Ringe damals im Kino geschaut habe. Also ich bin Jahrgang 91, muss ich dazu sagen. Das heißt, ich wäre damals so 10, 11, 12 Jahre alt gewesen. Ich glaube nicht, dass ich sie im Kino gesehen habe. Das müsste ich nochmal bei meiner Familie nachfragen. Ich kann mich, wenn dann, zumindest nicht dran erinnern. Ich glaube, ich habe die Filme tatsächlich, ja, dann auf DVD kennengelernt, kurze Zeit später, also auch so 2003, 2002 vielleicht schon, 2004, 2005, so um den Dreh, da habe ich es auf jeden Fall dann für mich entdeckt und auch kennen und schätzen gelernt, auch beim ersten Mal schauen. Es gibt ja so Filme, und auch bei Musik habe ich das teilweise bei gewissen Alben, die zünden erst beim zweiten, dritten, vierten Mal hören. Und bei Filmen ist es teilweise ähnlich, dass ich die gesamte Wertschätzung einfach, weil die Filme komplex aufgebaut sind, beziehungsweise auch komplex im Sinne des Inhalts sind oder der inhaltlichen Details vielleicht, dass es schwierig ist, die beim ersten Mal sofort vollumfänglich zu begreifen und alles zu erfassen. Und obwohl die der Herr-der-Ringe-Filme sicherlich vollgepackt sind, der allgemeine Charme dieser Filme, die Erzählstruktur mit Galadriel als jemand, den wir zu Beginn noch nicht wirklich kennen, diese Stimme aus dem Off, die diese Geschichte erzählt mit diesen eindrucksvollen Bildern, wo man diese drei Elfen mit den Ringen sieht und dann die Zwerge mit den 7 Ringen, die Menschen mit den 9 Ringen, also das macht 19, und dann der eine Ring, um sie alle zu knechten. Die ganzen anderen Ringträger und die ganzen anderen Völker und Rassen, die damit verbunden sind und letztendlich über die gesamte Welt Mittelerdes zu herrschen von Sauron. Dann halt diese gesamte Entstehungsgeschichte von, na, alle ziehen in die Schlacht, Elben und Menschen Seite an Seite gegen die Armee Mordors und Saurons Lakaien und Sauron selbst auch und so weiter und so fort. Wir wissen ja, wie es dann weiterging mit Isildur und der Abtrennung des Fingers von Sauron, ne? Und dann hat den Ring an sich genommen, wie der Ring dann in den See gewandert ist und viele tausend Jahre später, ich glaube 2000 Jahre später, dann von Gollum gefunden wurde und von Gollum dann an Bilbo ging und so weiter und so fort. Diese gesamte Geschichte, die am Anfang erzählt wird, man will einfach wissen, was passiert weiter. Und das bekommen sie schon in den ersten paar Minuten hin. Also ich finde, das hat Peter Jackson mit seinem gesamten Team, das ist ja immer nur nicht der Regisseur alleine, sondern da steht ja ein ganzes Team, eine ganze Armada von Leuten dahinter, Scriptwriter und so weiter und so fort. Und auch die deutsche Synchro natürlich. Also ich kenne sowohl die englische als auch die deutsche Fassung. Zuerst habe ich die deutsche Fassung damals kennengelernt. Ich finde die beide für sich genommen einfach super. Also die deutsche Synchro ist über allen Zweifel erhaben, muss ich auch so sagen. Tatsächlich gehen so einige Aspekte in der deutschen Fassung verloren, die in der englischen vorhanden sind. Zum Beispiel die gesamten Dialekte und Akzente auch teilweise. Die der Zwerge zum Beispiel, die ich glaube eher so irisch unterwegs sind und ein bisschen mehr so Slang drauf haben. Und dann natürlich Gandalf und auch Saruman, gespielt von Christopher Lee, eine Paraderolle für ihn, finde ich, die sehr erhaben sprechen und sehr tief und dunkel und, ne. Es ist interessant, ich habe mir auch dann die Making-ofs zu diesen Filmen angeschaut. Es gibt auch ein Video auf YouTube, das kann ich sehr empfehlen. One Zoom to Rule Them All heißt das im Prinzip, wo tatsächlich für ein Charity-Event, eine Spendengala, Spendenanlass, fast alle Hauptdarsteller der ersten drei der Herr-der-Ringe-Filme nochmal zusammengekommen sind über Zoom, in einem Zoom-Call, mit Kamera natürlich und so, ein, zwei, drei Sachen nachgesprochen haben und auch sich einfach miteinander unterhalten und das nochmal ganz, ja, Revue passieren lassen. Peter Jackson ist auch dabei. 2020 müsste es gewesen sein. Da lebte Ian Holm noch. Das ist der Darsteller, der Bilbo spielt, der auch nicht dabei sein konnte, aber den gesamten Cast, der da war, halt dann nochmal eine Nachricht hat zukommen lassen, von wegen, er wäre sehr gerne dabei gewesen und schafft es aber leider nicht, auch gesundheitlich und so. Und man merkt halt wirklich auch, wie Ian McKellen, also der Schauspieler von Gandalf, sich einfach sehr gefreut hat zum Beispiel und total überrascht war, dass so eine Nachricht dann auch noch, ja, an sie herangetragen wurde. Jedenfalls, Ian McKellen erzählt so ein bisschen, Christopher Lee, seit einigen Jahren auch schon verstorben zu diesem Zeitpunkt, wie sie damals in Neuseeland angekommen sind. Sehr, sehr viel schöne Natur, wofür es auch, glaube ich, gar nicht mal so viel CGI brauchte. Hier und da natürlich viele Sets auch im Studio gebaut, klar, aber diese ganzen Landscape-Aufnahmen, diese Szenerien, die man da so sieht, diese weiten Flächen und diese Berge im Hintergrund und so, das ist Neuseeland. Jedenfalls, Ian McKellen, Christopher Lee und Peter Jackson treffen sich in einem Restaurant und das Erste, was Christopher Lee wohl zu Ian McKellen so sagt, ist so:
I read Lord of the Rings every year and I always thought I should play Gandalf.
Das ist jetzt meine mehr schlecht als rechte Christopher Lee, aka Saruman-Intonation, aber ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls, ja, Christopher Lee, jemand, der tatsächlich auch sehr vertraut ist mit der Buchvorlage und der immer dachte, er müsste oder er würde ganz gerne Gandalf spielen, ist dann letztendlich Saruman, der Weiße, geworden. Und letztendlich war es dann Ian McKellen, der Gandalf gespielt hat. Und die beiden haben sich aber dann trotzdem angefreundet und sehr gut verstanden. Und ich finde,
die haben nicht allein natürlich durch ihr Alter, aber auch als erfahrene Schauspieler, als Granden dieser Zunft auch so ein bisschen diese Filme mitgetragen. Also ich finde, man kann jetzt beispielshaft an der Herr der Ringe, gilt aber auch so ein bisschen für den Hobbit, ne? Der Hobbit, wo auch Gandalf, also Ian McKellen, natürlich auch eine wichtige Rolle spielt. Aber vor allem auch bei den Herr der Ringe-Filmen. Man kann über viele verschiedene Charaktere sagen, dass sie vielleicht wichtiger sind für das Gelingen dieses Vorhabens, diesen Ring der Macht, diesen einen Ring im Schicksalsberg, in Mount Doom, wie er im Englischen heißt, zu vernichten ein für alle Mal und damit auch Saurons Geist letztendlich hinvorzuschicken für alle Mal. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass Ian McKellen und auch Christopher Lee ja das einfach sehr mittragen durch ihre Bildpräsenz. Also man merkt einfach, dass sie erfahrene Schauspieler sind, finde ich, selbst wenn man sie bis dahin nicht kannte. Und ich kannte sie bis dahin tatsächlich nicht. Ich glaube, sowohl Ian McKellen als auch Christopher Lee durch diese Filme kennengelernt damals. Weil vieles konzentriert sich natürlich im Rahmen des Storytellings auf Frodo, ne, der Ringbearer, also der Ringträger, der die Last auf sich nimmt und ja, der als solcher ernannt wird, mehr oder weniger gegen seinen Willen vielleicht, aber letztendlich nimmt er sich dann der Aufgabe an, weil er weiß, wie wichtig sie ist und dass sie tatsächlich über dem Individuum steht. Also auch da, auch man kann natürlich verschiedene Thematiken und Metaphoriken dieser Filme bequatschen. Auch in philosophischer Hinsicht gibt's da sicherlich auch vieles, ne? Also Egoismus versus Altruismus und ähnliche Sachen. Über den eigentlichen und den eigenen Befindlichkeiten stehen, ja, den niederen Beweggründen, den niederen Begierden und vielleicht auch Lastern oder auch Todsünden, wenn man es ein bisschen religiös fassen will, wie Neid und Missgunst, ne, also Boromir zum Beispiel, der dann ja auch ein bisschen schwach wird, vom Ring verführt und ihn an sich nehmen will, genauso wie Gollum, aka Smeagol, und natürlich auch viele andere Wesen, die auf der Reise Frodos und Sams nach Mount Doom, nach dem Schicksalsberg, nach Mordor, immer wieder versuchen sie daran zu hindern und versuchen selbst an den Ring zu kommen. Faramir zum Beispiel auch, ne? Also der Bruder von Boromir, der den Ring nach Gondor bringen will, weil sein Vater, der Steward damals, also der nicht wirklich der König, aber der Regent letztendlich in dem Fall, diesen Ring haben möchte, wie viele andere ja auch, klar. Und natürlich ist es im ersten Film so, dass die Erzählstruktur noch relativ langsam ist, weil das Ganze natürlich aufgebaut wird. Das ist sehr Storytelling-lastig und wenig kampflastig oder sehr indirekt vielleicht auch so ein bisschen im Vergleich zum zweiten und zum dritten Film. Die zwei Türme und die Rückkehr des Königs. Was mich aber auch gar nicht stört. Also ich habe jetzt auch noch mal ein paar Reaction-Videos tatsächlich gesehen. Das finde ich immer auch ganz lustig. Von Leuten, die zum Beispiel der Herr der Ringe zum ersten Mal schauen. Ich habe jetzt eine Runde geschaut mit vier Herren. Ich glaube, aus den USA. Einer von denen kennt die Filme schon, die anderen drei noch nicht. Und das war sehr interessant, das zu sehen. Die anderen drei waren immer so ein bisschen, ach ja, der Herr der Ringe, ne? Und ich glaube, das ist nicht so ganz meins, gucke ich nicht. Und dann haben sie sich jetzt aber dadurch, ja, im Rahmen dieses Kanals, den sie da betreiben, dazu aufgerafft. Und ich möchte nicht viel vorwegnehmen, wenn das jemand mal gucken möchte. Bad Medicine heißen die übrigens, also B-A-D-D in dem Fall, Medicine. Und sie sind tatsächlich sehr begeistert. Also im ersten Film dachten sie halt noch so, ach ja, und das Pacing ist so ein bisschen, ne, und es dauert alles so, bis das alles so aufgebaut ist und sowas alles. Im Nachhinein, nachdem sie alle drei Filme geschaut haben, sagen sie aber auch eigentlich einhellig, das ist schon richtig so. Denn du kannst nicht, wenn du halt zum ersten Mal so einen neuen Kosmos aufmachst, in filmischer Hinsicht in dem Fall natürlich, du kannst nicht sofort mit Kampfgetümmel starten. Das passt nicht. Du musst das schon wirklich episch einleiten. Und genau das ist das, was hier passiert. Was ich damit eigentlich sagen möchte, ich habe mir so überlegt, nachdem ich die ersten drei Filme nochmal jetzt geschaut hatte, das erste Mal seit, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Jahren vielleicht. Ich habe die auch eine Zeit lang mal jedes Jahr geschaut. Vor allem auch den ersten, weil ich irgendwie die Stimmung, diese Aufbruchsstimmung vom ersten, wie sich das alles so zusammenfügt, sehr mag, tatsächlich. Also ich mag auch Teil 2 und Teil 3, auf jeden Fall. Gerade in Teil 2, die Ents zum Beispiel, diese, ja, die lebenden Bäume, fand ich immer schon sehr sympathisch, die mochte ich immer schon sehr. So das Bedächtige und Langsame und wohl überlegte, aber dann doch, ja, wie gesagt, etwas langsame, und letztendlich helfen sie dann doch noch, als sie sehen, dass ein Teil des Waldes von Saruman und seinen neu erschaffenen Urukais, also einer Mischung aus Orks und Goblins letztendlich, diesen Wald getötet haben, beziehungsweise, ja, abgeholzt haben, um dort mehr Fläche auch und mehr Ressourcen für die Erschaffung weiterer Orks und einer Armee letztendlich in Isengard voranzutreiben, als Baum, wie heißt er nochmal? Ich glaube, im Englischen heißt er Treebeard, Baumbart heißt er, glaube ich, oder so. Oder Baumwart, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, im Deutschen. Und als sie das dann sehen mit Merry und Pippin zusammen auf seinen Schultern, sagt er auch, okay, wir ziehen in den Krieg.
A wizard should know better.
Ich mag das auch total, wie die sprechen. Also, ne, so, ein Zauberer müsste es besser wissen. Und dann legen sie sich dann auch noch mit Saruman an. Aber wie gesagt, das ist jetzt im zweiten Film. Jedenfalls, wie gesagt, ich mag die Erzählstruktur, dieses langsame Aufbauen, definitiv. Alles ist am Anfang noch sehr friedlich und man erfährt dann so nach und nach, was mit Bilbo los ist, mit dem Ring, Gandalf und so. Und dass dann Frodo und Sam, beziehungsweise Samwise heißt er ja eigentlich, dann zusammen auf diese Reise ziehen. Ursprünglich ja eigentlich nur bis nach Rivendell, wo sie dann den Ring dort lassen sollen, in vermeintlicher Sicherheit, bei Elrond. Aber dann sagt Agent Smith, Elrond, meine ich natürlich, Hugo Weaving, australischer Schauspieler, den ich sehr mag, aufgrund seiner Mimik und seiner Physiognomie, ne, also seines Aussehens letztendlich auch für solche Rollen, als Agent Smith in Matrix einfach, der hat so einen schönen, ernsten Blick, aber auch so ein, ja, er strahlt so ein bisschen, als Elrond vor allem auch, Weisheit, Kühnheit, Intelligenz, Voraussicht, Abgewogenheit. Also nicht irrationales Handeln letztendlich, sondern Vernunft steht im Mittelpunkt. Immanuel Kant wäre stolz. Sehr erhaben letztendlich auch als hoher Elf. Aber er sagt dann Gandalf, der auch dort ist, der Ring kann nicht hier bleiben. Er muss letztendlich einfach vernichtet werden. Es hilft nichts. Es führt kein Weg dran vorbei. Vor Ort, ja, wird dann The Fellowship, also werden die Gefährten zusammengewürfelt letztendlich, und die auch die verschiedenen Völker, die miteinander arbeiten, anstatt gegeneinander zum Beispiel, selber nach dem Ring zu streben, in erster Linie, werden dort zusammengetrommelt. Dann lernen wir Gimli kennen, der natürlich so ein bisschen der Humorträger dieser Filme ist, den ich total mag auch. Also John Rhys-Davies, der Schauspieler auch zum Beispiel, eine perfekte Rolle für ihn, glaube ich, einfach, so wie er es zumindest da auch gespielt hat. Aragorn lernen wir schon vorher kennen, in Bre, in diesem Gasthaus, als der Streicher. Und erst später erfahren wir dann, wer er eigentlich wirklich ist, ne? Arathorns Sohn und der eigentliche, der legitimierte König von Gondor und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich möchte nicht alles nacherzählen, aber ich finde das schön, wie sich das alles zusammenfindet letztendlich. Gandalf eilt zu Saruman nach Isengard. Die gehen da friedlich spazieren in den Gärten von Isengard sozusagen. Dann sind sie im Turm und Gandalf erfährt von Saruman, dass er die Seiten gewechselt hat, dass er seine Jobbeschreibung, seine Aufgabe als Istari, Istar letztendlich in Singularform muss ich eigentlich sagen, als ein Zauberer, ein engelsgleiches Wesen letztendlich, was es ist, dass er seine Aufgabe als Anführer dieser 5 Zauberer, die es gibt, Saruman, der Weiße, Gandalf, der Graue, Radagast, der Braune, und 2 blaue Zauberer, über die man nicht viel weiß und auch in den Büchern nicht viel erfährt, die in Run wohl in einem Gebiet ganz im Osten, als sie auf die Erde kamen, hingezogen sind, und man munkelt, dass sie dort vor allem auch okkulte Sekten und so gegründet haben und solche Sachen. Also man weiß halt nicht viel über sie. In den Filmen vor allem kommen sie gar nicht vor. Und letztendlich erfährt Gandalf im Turm, dass Saruman die Seiten gewechselt hat. Er ist der Verführung des Ringes und Saurons verfallen durch ein Palantir. Das ist eine Kugel der Weisheit sozusagen. Also wenn man da reinschaut, dann erkennt man teilweise Visionen der Zukunft, was passieren kann, was passieren könnte. Und letztendlich kommuniziert Sauron da mit Saruman und hat ihn auf seine Seite gezogen. Und letztendlich kommt es zum Kampf Sarumans gegen Gandalf. Zum Glück kann sich Gandalf dann aber noch retten, oben auf dem Turm, durch die Adler. Durch ein Streitobjekt der Filme, könnte man vielleicht sagen, für manche. Denn wenn man den 3. Film zu Ende auch geschaut hat und man weiß, wie es ausgeht, jetzt sehr weit vorgesprungen, dass Frodo und Sam den Ring vernichtet haben, beziehungsweise letztendlich der letzte Ringträger, muss man eigentlich so sagen, ist ja Gollum letztendlich. Denn im Fallen von dieser Klippe im Schicksalsberg in die Lava bekommt er den Ring nochmal zu fassen und stirbt dann vor Ort. Der Ring wird vernichtet. Der Vulkan eruptiert, bricht aus. Sam und Frodo können sich auf einen kleinen Felsvorsprung retten, wo keine Lava hinfließt, und werden dann dort von Gandalf auf einem Adler mit einer ganzen Armada von anderen Adlern gerettet. Und viele, ja, Zuschauer, Fans der Filme haben sich vielleicht dann auch gefragt, okay, aber hätten dann die Adler nicht von vornherein Frodo zum Schicksalsberg fliegen können? Also warum diese ganze Reise, wenn es doch diese Adler gibt? Und tatsächlich haben sich das auch die vier Herren gefragt, die ich eben schon erwähnt habe mit ihrem YouTube-Kanal, die drei von denen, die es zum ersten Mal geschaut haben. Der eine, der die Filme schon kannte, hat dann in der Abschlussbesprechung auch angesprochen, ja, und ne, viele Leute fragen sich ja auch so ein paar Sachen, zum Beispiel die Adler, wenn es die doch gibt, warum hätten die nicht einfach Frodo direkt zum Schicksalsberg fliegen können? Und der eine von den Herren, also der die Filme doch vorher noch nicht geschaut hatte, war so, wow, what the fuck, daran hatte ich gar nicht gedacht so, und jetzt hast du es mir fast alles kaputt gemacht, so im scherzhaft aber gesagt und so. Und letztendlich haben sie dann aber auch gesagt, ja klar, aber die Adler wären wahrscheinlich gar nicht erst so weit gekommen, denn Mordor hat ja auch diese fliegenden, ja, ich weiß nicht, ob man sie Drachen nennen kann, wo die Nazgul, also diese neuen Ring-Wraiths, wie sie im Englischen heißen, diese Ringgeister, die von Sauron ausgeschickt werden, um den Ring zurückzuholen, die hätten wahrscheinlich neben anderen Katapulten, die natürlich auch die Armee von Mordor hat, diese Adler halt getroffen. Also es wäre halt nicht klar gewesen, ob das überhaupt so geklappt hätte, ob sie überhaupt so weit gekommen wären. Und das habe ich auch erst später erfahren, auch in ein, zwei anderen Videos über die Lore, die ich mir dann jetzt vor ein paar Tagen nochmal angeschaut habe, auch zum ersten Mal, wo ich auch dann über diese Istari, ne, diese Zaubererwesen, wovon ja Gandalf und Saruman ja auch Teile sind, diese fünf Zauberer, die es dort gibt in Mittelerde, von denen man weiß, dass die alle halt von derselben Macht kommen und dass Sauron letztendlich ja auch eigentlich eine ähnliche Macht ist wie Gandalf und auch Saruman und die anderen Zauberer. Genauso wie Balrogs zum Beispiel. Es gibt ja diesen einen Balrog bei der Brücke von Khazad Dûm. Ich liebe diese Namensgebung auch. Tolkien, muss man dazu sagen, war zu seinen Lebzeiten auch ein großer Sprachenfreund, also ein Sprachwissenschaftler, kann man eigentlich schon fast sagen, der sich sehr, sehr viel auch mit auch der Phonetik von Sprache auseinandergesetzt hat. Das merkt man vor allem auch zum Beispiel, wenn man diese Black Speech sich mal anschaut, also diese Sprache Mordors und Saurons, die sehr, sehr viel auf diese dunklen Vokale zum Beispiel setzt, ne? Also sehr viele U's und vor allem auch O's. Und dann hingegen wieder andere Bereiche wohliger teilweise klingen oder ein bisschen heller auch, ne? Minas Tirith. Jedenfalls der andere Grund, warum das mit den Adlern vielleicht nicht geklappt hätte, würde ich mir so vorstellen und von dem, was ich so erfahren habe auch, ist, dass, das ist von einem Tolkien-Professor gesagt worden, sowas gibt es, ja, findet ihr auch auf YouTube ein, zwei Videos von ihm, ich glaube von Wired, wo er so war und Fragen dann Lord of the Rings Support mäßig quasi beantwortet hat, dass er sagt, ja nee, so ganz einfach ist das nicht, also es ist jetzt nicht so, dass Gandalf diese Adler einfach summonen kann und also, ich sag mal, zu sich rufen kann, immer wann immer er will, sondern er fragt im Prinzip an. Das heißt, die Adler sind jetzt nicht Teil seines Zaubers, sondern sind eine eigenständige Kraft. Sowas wie, ich weiß nicht, ob man es Söldner nennen kann, aber letztendlich schon. Also Leute, eine Kraft, die man anheuern kann, die aber, weil sie eigenständig sind, nicht unbedingt jeden Job auch immer so annehmen. Aber da sie mit Gandalf halt so eine gewisse Verbindung haben, helfen sie ihm halt hier und da mal aus, sowohl in der Herr der Ringe als auch im Hobbit. Also am Ende des ersten Hobbit-Films zum Beispiel an dieser Klippe mit diesem Baum, wo die Zwerge sind und Bilbo und so, wo sie dann auch von den Adlern ja in Sicherheit gebracht werden und nicht von Azog, dem Schlechter, da ja abgemuchst werden und den Orks. Das heißt, auch das wäre jetzt nicht so ohne weiteres klar gewesen, dass man das einfach hätte so machen können. Hier, komm, wir rufen mal eben die Adler und die machen das dann. Also so einfach geht's dann doch nicht. Auch daran wurde gedacht letztendlich, finde ich so. Also ich, klar kann man auch bei solchen Geschichten, auch beim Buch und auch bei den Filmen sicherlich hier und da, ja, was weiß ich, ich sag mal in Anführungszeichen Logikfehler finden, wenn man sie denn finden möchte. Klar, Andererseits, es ist halt Fantasy irgendwo und das ist halt eine allgemeine Frage, die man sich stellen kann, auch unabhängig von Herr der Ringe. In filmischer und auch in literarischer Hinsicht sowohl als auch, inwiefern man einen Realitätsanspruch an solche Dinge überhaupt hat, an solche fiktionalen Werke, denn es ist letztendlich Fiktion. So, das ist, ne, also wenn man da anfängt, dann kann man auch ganz andere Sachen kritisieren, dann kann man im Prinzip auch die Laserschwerter zum Beispiel von Star Wars kritisieren, die nicht unendlich weitergehen und die Laser auf einmal irgendwie aufhören, was auch eigentlich physikalisch nicht so wäre ohne weiteres, also Laser würden dann eigentlich unendlich weitergehen und du hättest unendlich lange Laserschwerter, wäre auch interessant, aber ne, das sind halt alles so Themen. Weiß ich nicht, wenn man da einmal mit anfängt, dann darf man, glaube ich, irgendwann, ja, dann kann man das Genre Fantasy und oder Science Fiction komplett begraben. Also von daher, ne, kann man machen, man kann auch einfach das so annehmen, wie es ist. Wie dem auch sei, jedenfalls, wie gesagt, ich habe, nachdem ich diese Filme jetzt nochmal geschaut hatte, mir auch nochmal so ein bisschen mehr Hintergrundwissen angeeignet und auch mir angeschaut. Was ich auch sehr interessant finde, es gibt ja dann auch diese verschiedenen Zeitalter, das erste Zeitalter, das zweite Zeitalter, das dritte Zeitalter. Und das dritte Zeitalter ist ja letztendlich das, wo der Herr der Ringe spielt. Und im zweiten kommen, glaube ich, die Zauberer auf die Welt letztendlich und werden dorthin geschickt von den Göttern. Es gibt zum Beispiel die Valar. Es gibt Ilúvatar, heißt er, diesen, den einen Schöpfergott sozusagen, was man später dann auch im Silmarillion lesen kann. Das ist im Prinzip ein posthum veröffentlichtes Werk von Tolkien. Und natürlich auch diese Anhänge, Appendixes, worauf letztendlich ja auch die Amazon-Serie beruht. Jedenfalls gab es zum Beispiel auch noch das Inselreich Númenor, was hinterher dann untergegangen ist und so, was man auch in Der Herr der Ringe kurz zumindest hier und da mal angerissen bekommt und was wesentlich stärker, zumindest jetzt in der ersten Staffel schon, von Die Ringe der Macht zu Worte kommt. Übrigens, ne, Spoiler Alert, habt ihr vielleicht schon gemerkt, wenn nicht, dann ist es jetzt wahrscheinlich zu spät, aber egal. Ich könnte jetzt noch so viele andere Aspekte erwähnen, jetzt was die Herr der Ringe Filme angeht. Also von vorne bis hinten die Schlacht um Helms Klamm im zweiten Teil und natürlich auch die große, noch größere Schlacht um Minas Tirith im dritten Teil. Von vorne bis hinten super choreografiert. Tatsächlich war es so, bei den vier Herren, die ich eben jetzt erwähnt hatte, die das zum ersten Mal, oder drei von denen zum ersten Mal geschaut hatten, die hatten ein bisschen was zu kritisieren, das war aber allerdings, ne, haben sie auch gesagt, Kritik auf sehr hohem Niveau letztendlich, aber von einem hohen Plateau aus. Gimli in der Schlacht um Helms Klamm, der dann hinter der Mauer steht und so gut wie nichts sehen kann, weil er so klein ist, dann immer diese Jokes macht, wohingegen das eigentlich eine sehr ernste Situation ist, da fand einer von denen zum Beispiel, ja, das war halt so ein bisschen over the top. Kann ich, also verstehe ich, warum er das sagt letztendlich, aber ich finde, Gimli hat trotzdem eine wichtige Rolle, weil er einfach diese Ernsthaftigkeit dieses gesamten Themas, was jetzt letztendlich ein sehr unlustiges, ernsthaftes Thema ist, wenn man sich wirklich mal empathisch auch in diese ganzen Charaktere und Wesen hineinversetzt, denn ihre Existenz steht letztendlich auf dem Spiel. Und es wurde auch viel Blut vergossen, auch schon bis zu diesem Zeitpunkt, bis zur Schlacht um Helms Klamm. Helms Deep, wie es im Englischen heißt. Ja, wie gesagt, man kann es so oder so sehen. Ich persönlich fand es jetzt nicht schlimm. Ich mag Gimli, vor allem auch das Zusammenspiel zwischen Gimli und Legolas natürlich und dann auch dieses, ne, und in den Kämpfen beziehungsweise Schlachten dann auch erlegt haben und dann sich immer so ein bisschen übertrumpfen wollen und so. Es ist, ich finde, diese kleinen Aspekte von Humor sind durchaus willkommen und sind auch nicht ganz unwichtig. Vielleicht auch für ein Publikum, was auch damals, wie gesagt, irgendwie noch junge Kinder waren, die diese Filme gesehen haben. Ich meine, es ist ja nicht ohne, gerade auch im zweiten und dritten Teil sieht man auch hier und da mal so ein paar Köpfe, die abgeschlagen werden oder so. Also ist jetzt nicht ganz unglimpflich, aber auch nicht wirklich blutig. Auch das finde ich sehr bemerkenswert. Ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, wenn ich das mit vielen anderen Filmen, mit Schlachtszenen und so vergleiche. Klar hat man dann Mord und Totschlag, ja, aber es ist jetzt kein Gore-Fest. Also jetzt nicht irgendwie Blut an jeder Stelle oder so. Da haben sie, glaube ich, schon ein bisschen drauf geachtet, dass sie das, also so gerade an der Grenze, ich glaube, das sieht man auch im Making-of tatsächlich, so gemacht haben, also Peter Jackson vor allem, dass es so gerade noch, ich glaube, PG-13 ist, also ab 13 Jahren freigegeben und halt nicht erst später irgendwie ab 16 oder so. Das heißt, das war, glaube ich, schon so ein Drahtseilakt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das erkennt man auch hier und da. Aber ich glaube, Gimli tut auch seinen Teil dazu, dass es halt dann hier und da auch noch mal ein bisschen lockerer ist. Und vielleicht auch für ein jüngeres Publikum, könnte ich mir vorstellen, auch trotzdem, ja, hier und da auch lustig und ein bisschen lockerer bleibt. Obwohl die gesamte Situation natürlich, wie gesagt, sehr böse ist und ja, ernst. Ich finde, die Filme machen es auch sehr, sehr gut mit Gandalf zum Beispiel, der gegen den Balrog kämpft und man erfährt relativ zum Ende des ersten Films letztendlich, wo er dann von dieser Brücke fällt und dann sagt, lauft ihr Narren. Oder vorher noch, du kommst nicht vorbei.
You shall not pass.
Das ist halt so epische Szenen einfach auch, die auch zu Memes geworden sind. Was mir nochmal wieder auch so klar geworden ist tatsächlich, als ich jetzt diese Reactions geschaut habe und da war einer vor allem auch von den Herren dabei, der diese ganzen Memes kennt, die Filme aber noch nie gesehen hat und dann immer wieder sagt, ah hier, one does not simply walk into Mordor und so, ne? Und also Sean Bean in dem Fall, Boromir. Und auch das hier zum Beispiel, you shall not pass. Und viele andere Sachen, also der hat sich total beömmelt, als er diese Szenen gesehen hat und sich gefreut aber halt auch, dass er jetzt auch mal weiß, was der Kontext dazu ist, woher das eigentlich alles kommt. Allein das zeigt halt schon die kulturelle Signifikanz, finde ich auch von, gerade auch von den ersten drei der Herr der Ringe Filmen, die moderne Klassiker sind. Da kann man, glaube ich, sagen, was man will. Und selbst jemand, der jetzt nicht wirklich der große Fantasy-Fan ist und sich diese Filme einfach trotzdem mal durch Aufgeschlossenheit und Offenheit einfach mal anschaut, wird hinterher vielleicht sagen, ja, ist einfach nicht mein Genre, ist einfach nicht mein Ding. Aber ich würde mal behaupten, dass zumindest viele, die dann auch abstrahieren können und reflektieren können und solche Filme auch reflektiert schauen können, dass sie dann auch sagen würden, okay, es ist halt einfach handwerklich und auch von der Produktion einfach sehr gut gemacht, von vorne bis hinten. Also man sieht halt, dass da sehr viel Geld und natürlich auch sehr viel Mühe hineingeflossen ist. Und ich finde, das kann man, auch wenn man vielleicht nicht so der große Fantasy-Fan ist und die Filme geschaut hat, das kann man halt nicht in Abrede stellen, wenn man mal ehrlich ist. Das Schicksal von Gandalf, was man erst nicht so genau sieht, was man aber dann am Anfang des zweiten Films letztendlich aufgelöst bekommt, beziehungsweise später dann auch im Fangorn Forest, ich weiß jetzt nicht, wie er auf Deutsch heißt, also der Wald, in dem die Ents leben, die man dort auch im zweiten Film dann kennenlernt, wo man dann sieht, okay, es ist nicht mehr Gandalf der Graue, sondern Gandalf der Weiße. Und er sagt ja auch interessanterweise, ich glaube, das könnte für einige Leute etwas zu Konfusionen geführt haben, für mich wahrscheinlich damals auch ein bisschen. Er sagt an einer Stelle ja auch, ne, Gandalf, you're back. I'm Saruman. So, ich bin Saruman. Das, was er eigentlich sein sollte, so wie er eigentlich sein sollte, Saruman der Weiße und jetzt ist es Gandalf der Weiße, weil Saruman, wie wir erfahren haben, als eigentlicher Anführer dieser Istari, dieser Zauberer letztendlich oder dieser engelsgleichen Wesen, versagt hat und auf die Seite Saurons gegangen ist und Gandalf hat seinen Platz eingenommen. Deswegen, das war auch eine sehr interessante Thematik, fand ich, das habe ich auch jetzt vor ein paar Tagen erst so wirklich gelernt, durch diesen Tolkien-Professor, der dort ein bisschen was erzählt hat, in diesem Frage-Antwort-Format von Wired, war es, glaube ich, der sagte im Prinzip, man muss sich so vorstellen, also Gandalf wurde nicht unbedingt befördert, sondern seine Jobbezeichnung hat sich geändert. Also er hat im Prinzip, wenn man mal so sieht, die einzelnen Zauberer haben verschiedene Aufgaben und Jobs. Saruman, wie gesagt, der Anführer, der eigentlich, ja, der Hauptwidersacher von Sauron sein soll und ihn im Schach halten soll und helfen soll, ihn letztendlich dann auch zu besiegen, verfehlt halt komplett seine Aufgabe. Gandalf übernimmt diese Aufgabe und wird deswegen zu Gandalf dem Weißen. Also er nimmt quasi den Job von Saruman ein und macht deswegen auch diese Transformation durch. Und das erklärt auch, warum er dann auch einmal sagt, im Prinzip, I'm Saruman, ich bin Saruman.
Gandalf the Grey, that's what they used to call me. I'm Gandalf the White.
Ich mag das total, wie sowohl Ian McKellen als auch Christopher Lee in diesen Filmen sehr schön artikuliert und aber auch sehr weise und sehr überlegt sprechen. Ich liebe das. Ich könnte mir das den ganzen Tag anhören. Echt. Also letztendlich ist es aber dann, wie man auch im dritten Film vor allem auch nochmal merkt, Sam, oder im Deutschen ist es, glaube ich, eher Sam tatsächlich, der eigentliche Held. Wenn man mal jetzt ganz ehrlich ist und wenn man sich das mal so betrachtet, der eigentliche Held und der eigentliche Grund dafür ist, dass es hinterher auch klappt mit dem Vorhaben. Klar, Frodo ist natürlich der Ringträger, aber am Fuße des Berges macht Frodo ja schlapp. Und Sam sagt dann ja auch noch so, ich kann den Ring nicht für dich tragen, aber ich kann dich tragen. Und dann trägt er Frodo quasi noch hinauf, wird dann nochmal von Gollum attackiert, der auf einmal nochmal wieder auftaucht, wo man vorher auch dachte, dass er runtergefallen war. So eine Schlucht, in der er wahrscheinlich dann auch gestorben war. Und das meinte ich auch vorhin mit Gandalf, als ich das nochmal angesprochen habe. Das macht der Film echt gut. Auch Aragorn zum Beispiel, der dann von dieser Klippe fällt und dann von seinem Pferd quasi aufgesammelt wird, was auch eine sehr, sehr schöne Szene ist und dann doch noch gerettet wird. Man denkt immer sofort, ach, das ist vorbei. Und auch jetzt bei dieser Reaction, die ich geschaut hatte, der eine Typ von denen meinte auch so, this can't be, das kann nicht sein, dass Gandalf ist, nein, das ist jetzt nicht wahr, oder, dass Gandalf jetzt tot ist und so. Und ja, es fand ich einfach schön zu sehen, wie halt die so mitfiebern. Und ich weiß das von mir auch damals. Daran kann ich mich tatsächlich noch sehr gut erinnern, dass ich damals auch schon mitgefiebert habe, weil Gandalf einfach einer meiner Lieblinge ist, absolut. Und ich war halt richtig, ich war echt traurig. Das machen die Filme halt echt gut, auch so. Das Spiel mit der Erwartungshaltung der Zuschauer, aber auch das Pacing so ein bisschen. Gerade auch im zweiten Film muss ich das hervorheben. Die Schlacht um Helm's Klamm. Es baut sich erst so langsam auf, ne? Und die lauernde Gefahr letztendlich, die dann irgendwann aufbricht. Und auf der anderen Seite hat man dann diese Sequenzen mit Merry und Pippin im Fangorn Forest mit den Ents, die sich beraten, ob sie halt in den Krieg eintreten. Und dann ist es abends und der Treebeard sagt dann noch so ganz langsam und bedächtig, we have just agreed. You are not orcs. So, und die, oder vorher gab es ja noch diese Szene, irgendwie schon später Nachmittag oder was. Und dann der Treebeard sagt dann halt in dieser Runde von Ents, die sich da beraten, wir haben uns begrüßt, so nach dem Motto. Und das ist halt aber schon irgendwie 2 Stunden vergangen. Aber dadurch, dass sie so langsam sprechen, dauert das halt einfach seine Zeit. Und das war halt das totale Kontrast zu der Dringlichkeit von Helm's Klamm und dieser Schlacht. Also auch da diese Spannung, die dadurch aufgebaut wird und man weiß nicht, ne, was machen die Ents? Können sie überhaupt ja irgendwie groß helfen? Aber wenn ja, werden sie sicherlich eine Hilfe. Denn auch da war es ja schon so bei Helm's Klamm und auch später bei Minas Tirith im dritten Teil, dass diese Ork-Armeen ja einfach auch zahlenmäßig weit überlegen waren. Ne? Wenn man mal von den Menschen oder das mal mit den Menschen vergleicht und auch dann, hinterher kommen dann die Elben hinzu, gerade auch bei Minas Tirith. Und auch die ja, Ritter von Rohan. Und selbst innerhalb einer, in Anführungszeichen, Rasse gibt es ja auch diese Zwistigkeiten zwischen Rohan und Gondor zum Beispiel. Und ne, es ist in Elfen und Zwergen auch gegeneinander zum Beispiel auch so ein bisschen. Elben und Zwergen, die sich auch nicht immer so ganz grün sind. Es ist einfach spannend gemacht, diese Abwechslung von ne, Schlachtszenen, Helm's Klamm und dann wieder Ents. Dann wieder Helm's Klamm, dann wieder die Ents. Und wie das Ganze dann hinterher so ein bisschen zusammenfindet, wo die Ents dann auch Isengard angreifen und alles überschwemmen, den Damm brechen und Saruman in seinem Turm steht und überhaupt nicht weiß, was mit ihm geschieht. Ach ja. Ich muss dazu sagen, ich habe auf Amazon die normale Version der Filme gesehen, also nicht die Extended Versions. Wusste ich aber vorher nicht. Ich habe es einfach nur da geguckt, weil ich sie da gefunden hatte. Und ich dachte so bei ein paar Sachen noch, okay, habe ich das jetzt übersehen oder so? Und bei vielen Sachen ist mir das so aufgefallen, The Mouth zum Beispiel, also der Mund Saurons, der im dritten Film zum Ende hin am Schwarzen Tor steht und Gandalf und so dann empfängt und dieses Tor öffnet, mit ihnen spricht. Ich glaube, das ist halt alles tatsächlich in der Standardfassung rausgeschnitten. Und das ist mir halt dann erstmal so aufgefallen, okay, da sind schon einige Sachen rausgeschnitten. Oder auch zum Beispiel diese eine Szene mit Gandalf und dem Witch King von Angmar, also dem Hexenkönig, ich weiß jetzt nicht, wie er auf Deutsch heißt, von Angmar, der mächtigsten Waffe in Anführungszeichen von Sauron, der auf diesem großen, drachenähnlichen Viech da angeflogen kommt und den Staff, diesen Stab von Gandalf zerstört in der Schlacht von Minas Tirith. Das sind halt so Sachen, die rausgeschnitten wurden in der normalen Version. Das heißt, irgendwann sieht man halt dann Gandalf nicht mehr mit seinem Stab, sondern einfach noch mit einem Schwert. Man weiß aber halt in der normalen Version gar nicht, okay, warum hat er jetzt den einfach irgendwie verlegt oder so, weil er ist ein halt alter Mann oder was, keine Ahnung. Man sieht es halt nicht. Es ist mir auch, also ich würde lügen, wenn es mir aufgefallen wäre damals. Ich habe, glaube ich, auch zuerst die Standardversion damals geschaut und dann hinterher die Extended Version. Aber ja. Oder auch diese gesamte Szene mit Saruman, wie er dann oben auf dem Turm steht, unten stehen Gandalf und Theoden und ne, die Aragorn und sowas alles, Legolas, Gimli, und stellen ihn zur Rede. Isengard ist längst überflutet. Oben steht noch Grimma hinter ihm, sticht ihm letztendlich hinterher in den Rücken. Saruman fällt diesen Turm herunter und wird unten aufgespießt. Diese mächtige Kugel palantiert. Gandalf steckt sie ein. Das sieht man im Film tatsächlich in der Normalfassung, dass sie quasi diese Kugel auf einmal im Wasser liegt. Pippin sie an sich nimmt, ne, wie er halt so ist, der närrische Tuck. Und Gandalf sagt dann, die nehme ich. Und hinterher dann des Nachts kann Pippin seine Neugierde nicht zügeln, greift nach dieser Kugel. Und Gandalf schläft mit offenen Augen, ist auch eine schöne Szene. Und ja, er sieht dann halt Sauron und Sauron sieht ihn. Und dadurch, obwohl er halt einfach närrisch war in dem Moment, wissen die Gefährten letztendlich aber auch, nur dadurch letztendlich eigentlich, dass als nächstes Minas Tirith angegriffen werden soll, nach Helms Klamm. Wie gesagt, diesen Tod von Saruman, den sieht man halt in der normalen Fassung, soweit ich das jetzt erinnere, gar nicht. Und das fand ich total schade, weil es ist auch nochmal eine schöne Szene mit Christopher Lee natürlich und so. Es ist ja, ach ja. Und ich muss sagen, großer Schritt jetzt, aber um die Herr-der-Ringe-Filme nochmal jetzt auch abzuschließen. Ich hätte da jetzt noch viel, viel mehr zu erzählen können, aber wie gesagt, angesichts der Zeit lassen wir das jetzt mal. Am Ende natürlich dann, ne, der Ring ist vernichtet und die Gefährten kehren dann zurück, auch ins Auenland, The Shire. Und letztendlich fahren sie ja nochmal an diesen Elbenhafen, wo Gandalf dann nochmal mit Elrond und Galadriel, Bilbo, aber auch mit Frodo dann, ja, in das ewige Leben sozusagen segelt, in das Licht, wo eigentlich Hobbits nicht hinein dürfen, sondern es ist eigentlich für unsterbliche Wesen nur reserviert, also für Elben letztendlich und auch für Zauberer zum Beispiel, also engelsgleiche Wesen, aber nicht für Hobbits, aber für die wurde halt eine Ausnahme gemacht, aufgrund ihrer Errungenschaften, ne, den einen Ring zerstört zu haben. Bilbo kommt mit und Frodo schließt sich an, denn seine Arbeit, seine Aufgabe ist erledigt, also seine Lebenstat letztendlich hat er ja vollbracht. Und dieser Abschied von Sam und Merry und Pippin und, ne, den anderen vor Ort, die treibt mir, obwohl ich weiß, was passiert, jedes Mal wieder Tränen in die Augen, so ein bisschen. Auch das jetzt, als ich es vor ein paar Tagen wieder gesehen habe, das hat mich einfach echt mitgenommen. Also, und auch diese letzte Szene letztendlich, wo dann Aragorn zum König gekrönt wird, oben bei Minas Tirith auf diesem Berg, auf dieser großen Empore. Und auch vor allem diese Szene, wo dann die vier Hobbits, Sam, Frodo, Merry und Pippin, vor ihm niederknien wollen, vor dem neuen König. Und er sagt dann sozusagen, you bow to no one. Also ihr verbeugt euch vor niemandem. Und dann verbeugen sich aber alle vor den vier. Das ist, ach, Gänsehaut. Das ist wirklich so ein Gänsehaut-Moment der Filmgeschichte, finde ich. Und das, auch da kriege ich immer ein bisschen Pipi in den Augen, ja, aber es ist wunderschön, sowas. Ich bin, das habe ich häufiger schon erwähnt, ich erwähne es aber gerne nochmal, ich bin bei sowas auch gerne mal nah am Wasser gebaut und lasse das auch gerne zu, weil ich finde, das gehört halt auch zu einer ausgewogenen, ganzheitlichen Kunsterfahrung hin, also dazu. Und mit Kunst meine ich halt nicht nur Filme, sondern auch Musik zum Beispiel, wo mir das auch hier und da mal passiert, wo ich sehr häufig auch Gänsehaut habe bei gewissen Songs. Also ich bin dann auch wirklich sehr investiert. Lass das auch auf mich zukommen, hinterfrag das auch nicht großartig, wenn ich es schaue, sondern erst hinterher und kann es deswegen auch sehr unvoreingenommen schauen. Und bin dann nicht die ganze Zeit am Überlegen, ach, der könnte aber böse sein insgeheim oder der und so. Auch das habe ich hier und da schon mal erzählt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Viele mögen das ja auch sofort, so mitzurätseln, und der könnte eigentlich böse sein oder die oder könnte irgendwas im Schilde führen. Vielleicht ist der hinterher der Bösewicht, der eigentliche. Das sind interessante Fragen, finde ich auch super interessant, aber ich lasse mich, wenn ich sowas zum ersten Mal schaue, ob es jetzt ein Krimi ist oder halt auch der Herr der Ringe oder der Hobbit oder die Ringe der Macht, vor allem auch da, jetzt wieder gemerkt, ich lasse es einfach auf mich zukommen. So, ich denke da gar nicht drüber nach, der könnte es sein oder der könnte es sein. Ne? Wobei, es gibt bei Die Ringe der Macht eine kleine Ausnahme, dazu jetzt gleich. Hauptsächlich habe ich jetzt über der Herr der Ringe gesprochen. Ich wusste jetzt nicht, wie sich das verteilen würde. Der Hobbit, knapp 10 Jahre später erschienen, die 3 Hobbit-Filme. Nochmal mit Peter Jackson, der es eigentlich nicht vorhatte, der eigentlich gesagt hat, okay, ich habe jetzt 3 Filme gleichzeitig gedreht. Das mache ich nicht nochmal. Also er hat sich halt, das sieht man im Making-of, hat gesagt, ja, irgendwie, ja, das haben noch nie so wirklich viele Leute gemacht. Wir waren, glaube ich, so die Ersten, die das so gemacht haben, dieser Größenordnung. Und ich weiß jetzt auch, warum. So nach dem Motto, das mache ich nicht nochmal, weil das enorm stressig war. Und letztendlich ist es aber so, weil Guillermo del Toro abgelehnt hat, diese Hobbit-Filme zu drehen. Aus, ich weiß jetzt gar nicht, welche Gründe das letztendlich waren, ob es finanzielle Gründe waren oder wie auch immer. Jedenfalls hat er abgelehnt. Und ja, dann hat es nochmal Peter Jackson gemacht. Wie auch schon für Der Herr der Ringe. Die Musik übrigens von Howard Shore. Und ich liebe den Soundtrack von Der Herr der Ringe und auch vom Hobbit. Und tatsächlich auch von Bear McCreadie für die Amazon-Serie. Auch das, also der Soundtrack ist über alle Zweifel erhaben, finde ich. Das ist, da gibt's mega epische, wunderschöne Melodien, Harmonien. Spannungsbögen, Dynamiken, also pff. In allen drei Kontexten, der Herr der Ringe, der Hobbit und die Ringe der Macht, die Musik, kann man sagen, was man will. Wow. Übrigens, auch das ist, habe ich auch vor ein paar Tagen erst erlernt, ist auch nochmal so ein Faktor, warum ich jetzt sogar noch mehr als ohnehin schon diesen ganzen Mittelerde-Kosmos, diesen Herr der Ringe, diese Herr der Ringe-Welt so mag. Letztendlich ist alles aus Musik entstanden. Das heißt, die Valar, beziehungsweise auch der Ilúvatar, also der Schöpfergott, hat halt ja verschiedene Songs letztendlich gesungen und anhand dieser Songs wurden die verschiedenen Rassen erschaffen. Und es gibt, ich weiß nicht, ob das stimmt, das habe ich jetzt zumindest so in Erinnerung, dass bei den Zwergen zum Beispiel, dass jemand, also einer von den Valar, diesen mächtigen Wesen, die haben den Song halt irgendwie ein bisschen missverstanden und haben halt, wie gesagt, anhand dieser Songs und Melodien und auch Texte und so halt versucht, diese Wesen, diese Welt zu bauen. Und haben halt diese Zwerge deswegen auch so klein gebaut, kleiner als sie eigentlich ursprünglich hätten sein sollen. Dadurch sind im Prinzip die Zwerge überhaupt erst entstanden. Letztendlich finde ich diese Idee, dass diese Welt aus Musik entstanden ist, es ist einfach eine super schöne Idee für jemanden, der Musik sowieso über alles liebt, wie ich. Also es ist, macht es mir noch mal sympathischer. Ich hätte nicht gedacht, dass es geht, aber es ist so. Jedenfalls 10 Jahre später dann, nach den Herr-der-Ringe-Filmen, die 3 Hobbit-Filme, wo nicht Sauron im Mittelpunkt steht, sondern Smaug, der Drache, der sich in Erebor, im Berg Erebor, in der Zwergenfeste sozusagen eingenistet hat, die Zwerge vertrieben hat, woraufhin die Elben, die eigentlich mal mit den Zwergen ein gutes Verhältnis hatten, sich von den Zwergen abgekehrt haben, weil sie zu gierig geworden sind, vor allem auch der Zwergenkönig damals, Tror heißt er, glaube ich, der den Arkenstein dort gefunden hat, also ein sehr, sehr wertvolles Juwel, und halt in seinen Hallen aus Gold und Juwelen irgendwann halt zu gierig geworden ist und nicht mehr klar sehen konnte, was so um ihn herum passiert. Und so haben sich die Elben von den Zwergen abgewandt. Die Zwerge sind zu einem Nomadenvolk geworden, ohne feste Heimat. Und haben jetzt vor, diesen Berg zurückzuerobern und Smaug zu töten. Und da Hobbits sehr klein sind, also eigentlich ja plus minus dieselbe Größe wie Zwerge, aber halt dadurch sehr unauffällig und trotzdem nochmal thiefiger, sneakiger, und unauffälliger hat sich Gandalf gedacht, der sich dieser Expedition angeschlossen hat, wir könnten eigentlich einen Hobbit gebrauchen. Weil den vermutet niemand als einen Eindringling und den wird auch ein großer Drache wie Smaug nicht vermuten, der seinen Schatz nicht mehr abgibt, sobald er einen hat. Denn das ist das, worauf Drachen aus sind. Gold und Juwelen und etwas Scheinendes, etwas Goldenes. Der hat sich dort eingenistet im Berg und wacht über diesen Schatz auf alle Ewigkeiten, bis er stirbt. Und das ist jetzt seine Lebensaufgabe letztendlich. Und die Zwerge wollen natürlich ihre Heimat zurückhaben. Und ja, erst ist Bilbo so, nee, mach ich nicht. Diese ganze Anfangsgeschichte, die erste Hälfte des ersten Hobbit-Films ist ja letztendlich, wie sich das alles aufbaut. Also ähnlich wie zum ersten Herr-der-Ringe-Film, der Aufbau der Geschichte, Exposition, das Kennenlernen der verschiedenen Zwerge, ich glaube 12 sind es an der Zahl, mit Thorin als Anführer. Und dann, wo sie sich dann alle bei Bilbo einnisten, der überhaupt nicht weiß, was los ist. Und dann, er sich hinterher dann doch dieser Expedition anschließt, weil er halt auch abenteuerlustig ist letztendlich, ne? Dann, ne, wie gesagt, auch da könnte ich jetzt noch viel, viel mehr zu erzählen. Ich mag die Filme auch sehr. Also es gibt auch viele Leute, die die Herr der Ringe-Filme über alles loben und mögen und die Hobbit-Filme nicht so gut finden. Kann ich persönlich jetzt nicht bestätigen. Ich würde trotzdem sagen, dass die Herr-der-Ringe-Filme im Ganzen etwas, wie soll ich sagen, ernsthafter, etwas monumentaler, etwas ehrwürdiger von der Art und Weise, von der Geschichtenerzählung sind. Weil es halt auch ernster ist natürlich, ne? Also es, wie gesagt, habe ich eben schon mal angemerkt, es geht um Leben und Tod in der Herr-der-Ringe. Und da geht es letztendlich nur um die Wiedererlangung der Heimat für die Zwergen und um halt den Schatz und gegen den Drachen und so. Es ist ein Abenteuer letztendlich von vielen, wenn man es mal böse sagen will, aber halt schon auch ein großes. Auch mit großen Kämpfen, wie man hinterher merkt, ne, auch gegen die Orks und so, gegen Azog und so. Und wo dann auch dann doch nochmal die Elben an der Seite der Zwerge kämpfen und so. Jedenfalls, sie sind aber wesentlich humorlastiger und ein bisschen lockerer von der Art und Weise her im Vergleich zu der Herr der Ringe. Was ich persönlich aber auch nicht schlimm finde, denn das gibt halt diesen Filmreihen, die zwar zueinander gehören, aber nicht direkt zueinander gehören. Der Hobbit ist ja das Prequel zu Der Herr der Ringe, was viele Jahre vorher spielt. Es gibt denen jeweils eine eigene Identität. Also wie gesagt, der Herr der Ringe ist eher so dieses elegische, große Epos. Und der Hobbit ist halt so dieses größere Abenteuer, aber auch mit einigen lustigen Momenten. Gibt's in Herr der Ringe natürlich auch, klar, aber ich finde gerade durch diese Zwerge und dadurch, dass es etwas homogener ist, auch von der Geschichtenerzählung und nicht so auseinandergefranst, und das meine ich gar nicht negativ, sondern einfach nur beschreibend, wie bei der Herr der Ringe. Man hat da zwar die Gefährten, ne, die 8, 9 Leute, aber dann hat man halt hier Gondor, dann hast du da halt Minas Tirith, dann hast du Helms Klamm, dann hast du Mordor, dann hast du das Auenland, dann hast du Isengard, dann hast du den Elbenwald, sag ich schon, aber auch da Rivendell und dann Lothlorien und viele, viele weitere Orte und auch verschiedene Völker und Rassen, die dann zueinander kommen. Das hat man zwar in der Hobbit auch so ein bisschen, allerdings ist es halt eher fokussiert auf die Zwerge und auch auf die Menschen. Hier ist es auch mit dieser Seestadt vor dem Berg zum Beispiel so und auch mit diesem Schleuser, der die Zwerge letztendlich in diese Stadt hineinführt, nahe des Berges und ihnen hilft und letztendlich auch hinterher dann gegen den Drachen kämpft. Das erfährt man ja dann am Ende des zweiten Hobbit-Films, dass die Zwerge halt nach Erebor gekommen sind und den Arkenstein suchen und vor allem auch Bilbo tatsächlich vorgeschickt wird, nachdem sie diese geheime Tür oben in den Bergen, diesen Zugang gefunden haben, geht Bilbo unten in diese große Schatzhalle, wo der Drache mittlerweile erwacht ist, das sieht man ja am Ende des ersten Films, sucht diesen Arkenstein dort, findet ihn dann letztendlich auch und letztendlich ist Smaug dann so empört und verdutzt, dass er halt ausbricht aus Erebor und als er dann merkt, okay, dass die Leute dort, ne, dass die Bilbo etwas bedeuten und auch den Zwergen und so, weil sie ihnen halt auch geholfen haben, dorthin zu kommen, vernichtet er halt diese Stadt fast komplett und hat halt eine Schuppe an seinem Bauch letztendlich, die abgelöst wurde, wo er verletzlich ist. Alles andere, ja, an anderen Stellen wäre er halt nicht verwundbar und dorthin, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, aber dieser Schleuser letztendlich, der schießt dann diesen schwarzen Pfeil, diesen Drachenpfeil auf ihn ab, auf Smaug, tötet ihn dann. Für meinen Geschmack vielleicht ein bisschen zu unspektakulär tatsächlich. Ich meine, ne, Smaug hat vorher die ganze Stadt in Flammen gesetzt und zerstört. Das hat dann noch geklappt und so. Und ja, man kann natürlich jetzt streiten, ob das halt ein bisschen zu unepisch geendet ist. Dieser eine Pfeil, der dann diese eine Hautstelle am Unterbauch, dann diese verletzliche Hautstelle getroffen hat und dadurch ist dann Smaug letztendlich gestorben. Ja gut, ne? Hätte man vielleicht auch ein bisschen epischer noch machen können, aber dadurch war es halt nochmal spannender, weil, ne? Er hat nur diesen einen Pfeil erstens und zweitens wird er diese eine kleine winzige Hautstelle treffen und man darf ja auch nicht vergessen, Smaug war ja auch in Bewegung. Übrigens synchronisiert von Benedict Cumberbatch im Englischen und im Deutschen von seinem deutschen Synchronsprecher, seiner Standardstimme, Sascha Rotermund. Und ja, ich bin stolz, muss ich sagen, denn Smaug, und das ist auch die optimale Verbindung zwischen allem, zwischen der realen Welt und Mittelerde, zwischen meinem Ort Arnsberg und Mittelerde und Herr der Ringe. Es ist alles eins letztendlich, denn Sascha Rotermund, a.k.a. Smaug, der Drache, diese Stimme kommt aus Arnsberg, aus meiner Stadt. Also der deutsche Synchronsprecher von Benedict Cumberbatch kommt aus Arnsberg, aus meiner Stadt. Und er macht auch eine sehr gute Arbeit, finde ich, als Smaug, als Drache. Generell auch das Design davon ist mega. Also auch hier, es hat mich sehr gefreut, dass Elrond, also Hugo Weaving, a.k.a. Agent Smith, a.k.a. Elrond, nochmal im ersten und im dritten Hobbit-Film auftaucht. Gerade auch im dritten Film ist es, glaube ich, diese Stelle mit, ja, wo man herausfindet, wer dieser Necromancer ist, dieser Totenbeschwörer, dass es nämlich tatsächlich Sauron ist. Und dann dieses Aufeinandertreffen von Saruman, der damals noch gut war, weil es spielt ja vor Herr der Ringe, Gandalf, Galadriel und Elrond, also im Prinzip The White Council, der Weiße Rat, gegen die Nazgul, diese neuen Ringgeister, ehemalige Könige, die halt dann der Macht von Sauron verfallen sind. Ich meine, neun wären's. Gandalf geschwächt und gemeinsam, vor allem auch Galadriel tatsächlich in ihrer, ja, wie soll man sagen, dämonischen Form, verbannt Sauron letztendlich nach Mordor wieder zurück. Auch das ist eine super Szene, sehr, sehr spannend gemacht und so. Auch nochmal ein bisschen Kampf-Action. Das war nochmal so ein bisschen alter der Herr-der-Ringe-Flair, finde ich. Ich habe jetzt tatsächlich der Hobbit relativ kurz abgearbeitet im Vergleich zu der Herr der Ringe, aber letztendlich auch hier könnte ich noch mal viel, viel mehr sagen. Der Look ist ein bisschen moderner, ein bisschen, manche würden vielleicht sagen, ein bisschen zu slick, so ein bisschen zu glowy, gloomy. Das kann ich verstehen als Kritik, stört mich persönlich jetzt nicht unbedingt. Es fällt schon auf, Ich hätte einen etwas natürlicheren Look aber auch begrüßt, so wie bei der Herr der Ringe, also das schon. Aber letztendlich ist es halt so. Was soll man machen? Das macht ja die Story oder die Filme an sich nicht schlechter. Und das führt mich jetzt nochmal zum Prequel des Prequels. Zu The Lord of the Rings, The Rings of Power. Ja, der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. So der deutsche Titel. Eine auf 5 Staffeln geplante Amazon-Serie. Übrigens stand Aufnahme, wir haben heute den 5.01.2023. Ich weiß nicht, wenn ihr das hier vielleicht in 2 Jahren hören solltet, wie es dann aussieht. Also ob vielleicht bis dann irgendwas gecancelt ist oder so. Ich hoffe es mal nicht. Und das sagt auch eigentlich schon, was ich davon halte, von dieser Staffel. Und das führt mich nochmal zurück auf den Anfang der Folge. Ich habe die Bücher nicht gelesen. Wobei, selbst für die Ringe der Macht, also für diese Serie im Speziellen, sind die, also das der Herr der Ringe Buch letztendlich und auch die Geschichten des Hobbits, das erste Buch, was Tolkien in diesem Kosmos geschrieben hat, nicht so wirklich die Grundlage, sondern die Anhänge, die J.R.R. Tolkiens Sohn Christopher Tolkien hinterher zusammengeschrieben hat, was einige damals sowieso schon kritisiert haben. Das heißt, da fängt schon bei einigen an zu sagen, oh, da ging es dann bergab oder was, ne? Das ist nicht mehr true Tolkien und ja, das geht ja gar nicht und so und ja. Jedenfalls, und das ist wichtig, finde ich, das habe ich vorhin auch schon mal angemerkt, soweit mir bekannt, ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, aber soweit mir bekannt und wie ich mich informiert habe, haben die Macher dieser Amazon-Serie halt nur die Lizenzrechte, die Rechte an der Verwendung dieser Appendixes, also dieser Anhänge von Christopher Tolkien, dem Sohn von J.R.R. Tolkien, etwas, was er posthum nach Tolkiens Tod letztendlich, was sein Sohn zusammengetragen hat und ausgeführt hat, genauso wie das Silmarillion hinterher dann auch veröffentlicht hat. Das ist im Prinzip die Vorlage für die Geschehnisse in Die Ringe der Macht. Das Ganze spielt letztendlich, ich weiß nicht wie viele hunderte Jahre vor den Geschehnissen in der Herr der Ringe und auch im Hobbit, also auch noch lange, lange vor der Zeit von Bilbo und Frodo und auch noch lange, lange vor der Zeit der Hobbits, denn letztendlich haben wir in dieser Serie die Vorgängerversion der Hobbits sozusagen, wo sie noch ein Nomadenvolk waren und durch die Natur gewandert sind, eins mit der Natur waren, die Haarfüße. Es sind im Prinzip Hobbits, aber Hobbits sind sie eigentlich erst, wenn sie halt sich im Auenland niederlassen, zu einem späteren Zeitpunkt, werden sie wirklich zu den Hobbits, die wir kennen. Allein dafür finde ich schon interessant, das zu gucken. Wie gesagt, als jemand, der da total unbefangen reingeht, ohne das Wissen dieser Bücher und auch dieser Anhänge, wovon wahrscheinlich die wenigsten überhaupt wissen, sondern viele kennen, wenn überhaupt, die Bücher, wenn die vielleicht sogar auch sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr detailliert, aber diese Anhänge würde ich mal behaupten, nicht so. Was es für mich noch lustiger macht, dass sich viele Leute so beschweren, wo ich dann denken würde, ja, aber du kennst doch im Zweifel auch überhaupt gar nicht so diese Appendixes, diese Anhänge und bist hier trotzdem am Rummeckern wie der Weltmeister. Das soll nicht heißen, nicht, dass man mich falsch versteht, dass ich Kritik, negative Kritik an dieser Serie nicht gelten lasse. Es gibt sicherlich viele Sachen zu kritisieren. Aber aus meiner Perspektive, als jemand, der diese Vorlagen nicht kennt und sich da komplett frisch drauf einlässt, muss ich einfach sagen, diese erste Staffel, diese ersten 8 Folgen haben mich sehr gut unterhalten, waren optisch, also visuell, sehr ansprechend. Man merkt, dass da halt über 1 Milliarde an Budget hineingeflossen ist, beziehungsweise auch hineinfließt in diese 5 Staffeln und damit auch die teuerste Serie aller Zeiten Stand heute wird und ist mit dem höchsten Produktionsbudget. Man merkt es. Auch da habe ich gelesen, dass hier und da sich Leute beschwert haben über 1, 2, weiß ich nicht, optische Dinge oder Animationen. Ganz ehrlich. Also ich gehe nicht unkritisch an sowas dran, definitiv. Also wenn da etwas ist, wo ich persönlich sagen würde, das sieht einfach optisch nicht gut aus, für das, was man heutzutage technisch machen könnte, auch CGI-mäßig oder so, dann bin ich der Letzte, der dann das nicht anerkennt von wegen, ja, das sah halt einfach nicht gut aus. Ne? Also, aber ganz ehrlich, ich finde, teilweise habe ich so den Eindruck, das ist so ein bisschen sehr nitpicky und wir wollen jetzt was Negatives finden. Ich meine, wie gesagt, das habe ich ja eben schon angemerkt. Ich glaube, für manche fing es einfach schon mit Der Hobbit an, dass sie gedacht haben, nee, das ist nicht mehr meine Welt, mein Mittelerde. Das ist nicht mehr die True-Saga sozusagen, sondern das ist schon irgendwas Abgewandeltes oder so. Das führt mich zu einem Punkt, da könnte ich jetzt auch stundenlang drüber reden, gefühlt. Mache ich jetzt aber nicht. Aber ich muss es mal kurz ansprechen. Das ist, glaube ich, so ein grundsätzlicher Aspekt bei dieser ganzen Sache und auch weit über der Herr der Ringe hinausreichend. die Adaption von Büchern in Form von Filmen oder Serien. Und ich komme, je mehr ich darauf rumdenke, und ich habe da auch schon hier und da früher mal drauf rumgedacht, auch bei anderen Sachen, bei Harry Potter ist es ja nichts anderes letztendlich, auch da gab es erst die Bücher, Game of Thrones bis zu einem gewissen Teil auch. Es ist unweigerlich so, egal wie man es dreht und wendet, dass eine filmische Adaption eines literarischen Werkes immer etwas anders sein wird. Es wird nie genau 1:1 100.000% deckungsgleich mit dem Buch sein. Einfach auch aus dem Grund, dass der Spannungsbogen und das Pacing eines Buches einfach teilweise grundlegend anders ist als das eines Films. In Effi Briest zum Beispiel von Theodor Fontane, was der in 20 Seiten am Anfang, wo er das Haus beschreibt letztendlich, wo Effi Briest lebt, das kannst du halt in einem Film innerhalb von 2 Minuten zeigen. Wenn du diese 20 Seiten aber liest, brauchst du allein dafür teilweise schon 5 bis 10 Minuten, vielleicht sogar 20, je nachdem, wie schnell man liest. Die Dialoge, die vielleicht angepasst werden aus dramaturgischen Gründen. Ich finde gerade dieser Aspekt der Dramaturgie in Filmen und Serien ist halt einfach ein anderer teilweise als in Büchern. Du kannst es nicht 1:1 umsetzen. Das heißt, du hast zwangsläufig mehr oder weniger, aber du hast immer einen kleinen Teil, finde ich, es geht nicht anders, einen Unterschied. Und sich darauf dann aufzuhängen, das ist im unvermeidlichen Faktum, finde ich so ein bisschen hinfällig, ehrlich gesagt. Das ist so geschenkt. Ja, es ist halt, es gibt einen Unterschied zwischen Buch und Film. Das ist normal. Also deswegen das als ein Hauptargument anzuführen, finde ich immer ein bisschen schwierig. Jetzt nicht nur bei Herr der Ringe, sondern auch bei anderen Dingen. Gleichsam ist es natürlich so, klar, es gibt auch Extrembeispiele wie Der dunkle Turm, ne? The Dark Tower von Stephen King. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich habe den Film noch nicht geschaut, aber ich habe gehört, dass ich glaube in 1,5 Stunden irgendwie der Stoff von 7 Büchern stark komprimiert wurde und es wirklich auch nicht gut gemacht ist. Es gibt auch solche Beispiele, definitiv. Andererseits, ich sag mal, die Alternative, wenn man sich schon für eine Serie entscheidet und in einer Serie mit 5 Staffeln hast du halt einfach auch noch mal mehr Zeit, eine Geschichte sehr ausführlich zu erzählen, aber trotzdem halt nicht unendlich ausführlich als in 3 Filmen, 3,5 Stunden in der Extended Version. Hier hast du innerhalb von 8, 9, 10 Stunden in der ersten Staffel von Die Ringe der Macht auch viele Zeitsprünge drin, vieles gestaucht, einiges zusammengeführt, was ursprünglich nicht zusammengeführt war. Natürlich erhitzt das die Gemüter, kann ich verstehen, wie gesagt, ne, ich kann es nachvollziehen. Aber es tut für mich als in Anführungszeichen unvoreingenommener Zuschauer, es tut für mich keinen Abbruch, ganz im Gegenteil, es passt von der Erzählweise dieser Serie her. Es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh, das haben sie jetzt aber sehr gerusht. Natürlich gibt's auch da, das hast du aber auch in Filmen, die das jetzt nicht so gestaucht haben, zum Beispiel, auch in Herr der Ringe, vorher in den Originalfilmen, diese Zurücklegung von Distanzen. Also im Falle von Die Ringe der Macht, das Heer von Numenor, was hinterher dann ausrückt mit Galadriel und Halbrand, dann quasi sich aufmacht, um den Menschen in den Südlanden zu helfen und so. Die legen halt natürlich erst diese gesamte Strecke von Numenor, diesem Inselreich, ein bisschen abgeschieden, von Mittelerde nach Mittelerde zurück, stoßen dann auf diesen Teilbereich des Landes, wo dieser Kampf da gerade herrscht, mit den Orks und Adars Armee sozusagen, dieser Elf, der auf die dunkle Seite gegangen ist und diesen Gründungsmythos der Orks unterstützt. Ich glaube, da gibt's auch 2, 3 Theorien, dass die ersten Orks ursprünglich Elben waren, das aber nur am Rande. Ne, und das passiert halt innerhalb von ein paar Minuten, dass sie quasi lossegeln und dann irgendwie dann da sind. Ja, okay, aber willst du jetzt irgendwie 20 Folgen damit zeigen, dass die halt da übers Meer fahren und weiß ich nicht. Ne, es ist halt alles, es sind immer Entscheidungen, die man abwägen muss, auf jeden Fall. Mich stört's nicht, mich persönlich stört's nicht. Wenn's andere stört, dann ist es so. Ne, dann kann ich, aber das ist halt einfach auch ein allgemeines Stilmittel in Filmen, finde ich. Also das ist jetzt auch nichts Neues, was jetzt diese Amazon-Serie so grottig schlecht macht. Passt aber definitiv zur heutigen Zeit, wo sich nicht erst seit dem Aufkommen von Social Media von vor 15, 17, 20 Jahren bald, dass sich Leute einfach immer öffentlicher und immer massenwirksamer im Sinne von einer Masse, die sich weiter verteilen kann durch Social Media, durch Teilungsmechanismen in digitaler Form, ne, irgendwelche Kommentare oder Posts, die schnell geteilt werden innerhalb von Millisekunden über die gesamte Welt und Bubbles, die sich dann finden, die mit einer ähnlichen Herangehensweise, einer ähnlichen Meinung sich finden und sich gegenseitig bestärken und dann denken, sie wären genau die, die halt den Durchblick haben, wohingegen sie eigentlich nur eine Bubble von vielen sind und alles immer mehr fragmentiert. Wie gesagt, diese Leute haben halt heutzutage letztendlich durch das Internet, um es mal ganz allgemein und verkürzt extra auch zu sagen, ganz plakativ, halt viel mehr die Möglichkeit, ihre Meinung zu äußern, was ja auch nicht schlecht ist, hat ja auch gute Seiten. Aber es führt, glaube ich, auch zu dieser, oder es hat zu dieser Empörungsgesellschaft beigetragen. Das ist jetzt sehr gesellschaftskritisch, wo ich jetzt gerade abgedriftet bin, aber es gehört halt auch irgendwie dazu, finde ich. Und es kulminiert dann halt auch in so kleinen Facetten wie der Bewertung und dem Review-Bombing von solchen Serien zum Beispiel, was, finde ich, zumindest zu einem nicht gerade geringen Teil ungerechtfertigt ist. Einiges kann ich sehr wohl nachvollziehen an der Kritik der Serie, definitiv. Handwerklich finde ich es durchaus gut gemacht. Also es gibt auch hier und da Dialoge, die halt in der Herr der Ringe vielleicht ein bisschen edler klangen. Ja, ist so. Aber es ist jetzt nicht so, als wenn die mich jetzt rausgerissen haben. Das ist für mich immer so eine Schwelle, wo ich mir so denke, werde ich aufgrund der minderen Qualität von entweder visuellen Aspekten, Kampfszenen zum Beispiel, Kampfchoreografien, Unglaubwürdigkeit durch verschiedene Sachen, wo ich mir so denke, das wird kein normal denkender Mensch oder kein normal denkendes Wesen, kein Elb oder so normalerweise so machen. Das ist dummes Writing letztendlich. Durch solche Sachen werde ich dann rausgerissen. Da nimmt die Qualität für mich persönlich dann ab. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, da waren jetzt irgendwie Sachen in dieser ersten Staffel der Serie, mehr ist bis zum heutigen Zeitpunkt, zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht erschienen, wo ich mir so denke, boah, nee, das geht gar nicht. Das war ja sowas von grottig. Nee, wirklich, beim besten Willen, nein. Ganz im Gegenteil, um vielleicht auch mal zu den positiven Sachen zu kommen, dieses Zusammenspiel zwischen Elrond und Durin, dem Prinzen Durin der Vierte, sozusagen der angehende König, zumindest war es mal so geplant, bis er sich dann mit seinem Vater zerstritten hat über den Fund von Mithril, was sehr, sehr besonders ist. Um mehr Kontext zu geben, den ich halt als jemand, der die Bücher, wie gesagt, nicht gelesen hat, nicht kenne, allein dafür feiere ich diese erste Staffel schon, weil ich einfach viel mehr Sachen erfahre und viel mehr Zusammenhänge. Zum Beispiel auch diesen Schöpfungsmythos, diesen Entstehungsmythos von Mithril, von diesem Erz. Ne, es gibt diesen Baum, wie so ein Baum des Lebens letztendlich, auf der einen Seite der Elf, der diesen Baum vor Widrigkeiten schützt, vor den dunklen Einflüssen. Und auf der anderen Seite der Balrog, quasi der den Baum abfackelt und abbrennt. Und dann schlägt ein Blitz in diesen Baum ein, wo beide Seiten halt gut und böse gegeneinander kämpfen. Und durch diesen Blitzeinschlag entsteht halt dieses Erz durch die Wurzeln des Baumes in den Berg hinein. Und das Erz ist letztendlich auch ein Garant dafür, dass die Elben halt weiterhin existieren können als Rasse und deswegen das halt auch brauchen. Und so entsteht halt dieser, ich sag mal, vorerst Konflikt, hinterher dann Einigung, mehr oder weniger zumindest zwischen Durin und Elrond, dem jungen Elrond. Der, wie ich finde, auch da die Schauspieler, muss ich sagen, machen echt eine gute Rolle. Ich finde Durin zum Beispiel perfekt besetzt als Zwerg. Also er macht eine sehr, sehr gute Rolle. Und Elrond, er ist noch, also man merkt halt, dass er, dieser jüngere Elrond ist halt noch mal mehr so ein bisschen politikermäßig drauf. Ein bisschen, ja, er hat noch nicht so diesen Kampf gesehen wie der spätere Elrond in Herr der Ringe zum Beispiel. Ne? Dieser Kampf gegen Sauron, das ist ja alles noch nicht passiert, bei weitem noch nicht. Es ist ein Unterschied, ja. Ich finde auch bei ihm, das muss ich sagen, bei ihm kann ich nicht so wirklich im Vergleich zu anderen Charakteren diesen frühen Elrond und diesen späteren Elrond gedanklich miteinander verbinden, dass es halt dieselbe Person ist. Weil Hugo Weaving, muss man halt auch dazu sagen, ne, der ist halt wie gemacht für die Rolle von Elrond durch seine Ausstrahlung, durch sein Charisma, finde ich. Wobei das, wie gesagt, hier wird's auch sehr, sehr gut gemacht. Also ich finde den Schauspieler hier auch gut besetzt. Bei Galadriel merke ich schon eher diesen Zusammenhang zwischen ihr, dieser jungen Galadriel und der späteren Galadriel in Der Herr der Ringe. Ne? Cate Blanchett, auch da natürlich Paraderolle für sie von der Ausstrahlung, von der Art und Weise, wie überlegen, aber trotzdem vertrauenswürdig sie das Ganze spielt. So als die mächtigste aller Elben sozusagen und ne, die älteste, glaube ich, sogar auch. Also eine Macht, wirklich eine Macht und eine Stärke, die von ihr ausgeht. Und auch hier so dieses gesamte Zusammenspiel. Und auch, ich finde, das macht diese Serie, diese erste Staffel zumindest, auch sehr, sehr, sehr gut bis jetzt. Sie lässt, und das ist auch interessant, sogar absolute Tolkien-Veteranen teilweise ratlos zurück, im Sinne von, wer ist das genau? Es gibt ja den The Stranger, dieser Unbekannte, der halt wie ein Meteor auf die Erde einschlägt, also quasi aus dem Himmel kam und dort von Nori, von dieser Haarfüßin, diesem kleinen Mädchen dort gefunden wird und ja, dann letztendlich mehr oder weniger im Laufe der Staffel hinweg das Vertrauen der Haarfüße gewinnt und mit ihnen dann zusammen wandert, bis er von diesen drei Damen, die nichts Gutes im Schilde führen, aufgesucht wird, als er dann quasi von den Haarfüßen weggegangen ist, weil sie eine Tat von ihm falsch verstanden haben. Adar hat seinen Plan wahrgemacht, ne, und er hat quasi Mount Doom entfacht, wodurch aus den Südlanden Mordor geworden ist und die Orks jetzt auch bei Tageslicht umherstreifen können, weil vorher konnten sie es ja nur in der Dunkelheit. Das hat man auch in der Herr der Ringe hier und da andeutungsweise schon mal gesehen oder gehört, auch von Aragorn und Legolas, dass die halt nur bei Nacht und in Dunkelheit leben können und nicht das Tageslicht nicht ausstehen können. Letztendlich ist es halt hier auch so, wie man dann erfährt, aber noch mal deutlicher. Und durch diese Entfachung von Mount Doom und diesen Rauch und diesen verdunkelten Himmel können die Orks jetzt halt da ihre Heimat finden in den Südlanden, was dann auch zu Mordor geworden ist. Auch da übrigens, das sieht man auch in so einer kleinen Einblendung, wo die Südlande als Schrift ausgetauscht wird gegen Mordor. Sehr, sehr cool. Im Vergleich von der Hobbit und der Herr der Ringe. Bei der Herr der Ringe, dass alles ein bisschen weiter auseinandergestreckt ist, die ganzen Schauplätze, ist es in die Ringe der Macht so ein Mittelding, finde ich. Also man hat halt Numenor zum Beispiel, dann hat man die Südlande, das sind so die Hauptschauplätze. Aber dieser Wechsel zwischen den einzelnen Gebieten, der wird auch grafisch clever und schön, wie ich finde, gestaltet. Auch so den Weg, den die Haarfüße zum Beispiel gehen. Das wird halt durch so eine Karte, die eingeblendet wird, hier und da dann immer wieder gezeigt, wo man gerade ist und was gerade wo vor sich geht. Das finde ich sehr, sehr cool gemacht. Auch so sind so kleine Details einfach, die ich sehr zu schätzen weiß. Damit man vielleicht auch als jemand, der halt überhaupt noch nichts von diesem ganzen Kosmos kennt, auch die Herr der Ringe Filme noch nicht, dass man so ein bisschen besser einen Überblick behält. Weil man muss ja auch immer, ich sag mal so, sowohl als Filmemacher als auch als Serienmacher, die Leute im Hinterkopf haben, die halt noch gar kein Vorwissen haben und das zum ersten Mal schauen. Ich finde, auch das ist ein Aspekt, den viele Hardcore, Diehard, Tolkien-Fans hier und da vielleicht ein bisschen ausblenden. Weil die halt immer von ihrer Warte natürlich ausgehen, was halt am einfachsten ist und am naheliegendsten ja auch. So von wegen, ja, ich habe das und das Vorwissen, deswegen weiß ich das und das ist so und das wird da passieren. Das ist schön für dich, aber dieses Vorwissen haben halt nicht alle anderen. So, und diese Empathie, dieses Hineinversetzen in andere Zuschauergruppen, die das eben noch nicht wissen. Und weswegen manche Mechanismen in diesen Serien und Filmen vielleicht auch so ausgelegt sind, dass es gerade auch für Leute funktioniert, die dieses Vorwissen noch nicht haben. Sich darauf mal einzulassen, auf diesen Gedanken, dass das vielleicht auch deswegen hier und da so ein, zwei Sachen so umgesetzt ist, fällt manchen anscheinend sehr schwer. Aber auch hier, also wie gesagt, verschiedene Schauplätze wie Khazad Dûm, dieses Zwergenreich, wo dann Elrond quasi um Audienz bittet, damit der Elbenarchitekt Celebrimbor diese große, mächtigste Schmiede aller Zeiten bauen kann. Dafür brauchen sie aber mehr Leute und dann überlegen sich die Elben, fragen wir doch mal die Zwerge. So, eigentlich hatten wir ja mal ein ganz gutes Verhältnis mit denen. Erst wird ihm kein Einlass gewährt bei Khazad Dûm, der großen Zwergenfeste sozusagen. Und dann, ja, er wendet einen Trick an und sagt, ich möchte das Ritual so und so für mich beanspruchen. Was letztendlich ist, Zwergen gegen ihn um die Wette kloppen von Steinen. Und wer halt als erstes aufgibt und nicht mehr kann, der hat halt verloren. Und so bekommt er dann wieder, oder kommt er wieder ins Gespräch mit Durin. Die beiden sind eigentlich alte Freunde, aber ja, Elrond hat halt aus Durins Sicht seit vielen Jahren nichts mehr von sich hören lassen. Aus Elronds Sicht ein Elf, der viele hundert Jahre lebt, also ewig im Prinzip. Für den ist das halt ein kurzer Zeitraum, 20 Jahre. Für Durin allerdings war das halt schon, er hat inzwischen geheiratet, hat Kinder bekommen und Elrond war halt nicht da bei diesen ganzen Sachen und er macht ihm Vorwürfe. Letztendlich finden die beiden aber dann doch wieder zueinander und die Zwerge helfen den Elben, diesen Turm, diese Schmiede zu bauen. Und dann wird aber bei Minenarbeiten letztendlich in Khazad Dûm Mithril gefunden. Der Abbau dieses Mithrils ist aber sehr gefährlich, weshalb dann der König, also der König Durin, der Dritte sozusagen, sagt, nicht weiter abbauen. Und letztendlich erkennen dann erst die Elben, dann später tatsächlich auch der Prinz Durin, also der Freund von Elrond, dass dieses Mithril diesen Verfall der Elben aufhalten kann und dass es für sie halt wichtig ist. Und letztendlich bekommt er halt dann ein kleines Stück. Durin widersetzt sich sozusagen seinem Vater und wird von ihm verstoßen und ja, oder abgestoßen sozusagen und enterbt, kann man vielleicht auch sagen. Ich weiß nicht genau, was es zu bedeuten hat, was daraus noch entstehen könnte. Ach ja, es ist, ich könnte auch noch viel mehr erwähnen. Wie gesagt, auch dieses Rätseln, das meinte ich auch vorhin, auch bei der Herr der Ringe, was ist das Schicksal von Gandalf, als er runterfällt, von Aragorn und auch von Gollum zum Beispiel. Hier ist sowas ähnliches, hier wird aber eher gerätselt, wer sind die Charaktere? Also wer ist der Stranger, was ja bis jetzt auch noch nicht klar aufgelöst wurde. Es gibt viele Anzeichen, dass es eine junge Version von Gandalf ist. Auch hier wird gesagt, eigentlich, das ist ja glaube ich das erste Zeitalter, wo es jetzt gerade spielt in der Serie. Manche, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sagen, ja, aber diese Zauberer, die Istari, kommen erst im Verlauf des zweiten Zeitalters wirklich auf die Welt. Das heißt, es können eigentlich noch nicht Gandalf sein. Aber dadurch, dass es ja sowieso alles ein bisschen gestaucht ist und zusammengeschoben, kann es vielleicht doch sein. Also da muss ich auch wirklich sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, falls ihr die Serie geschaut habt. Ich habe mitgefiebert wie sonst was. Und das habe ich selten oder schon länger nicht mehr bei einer Serie gehabt, dass ich so sagen wollte, oder nach jeder Folge, die ich geguckt hatte, als der Stranger dann aufgetreten ist, das war glaube ich schon in der ersten oder zweiten Folge, habe ich schon gesagt, ich will wissen, wer der ist. Verdammt. Ich will jetzt wissen, wer das ist. Ja, die sollen das sagen. Ich war so richtig so, ich will das jetzt wissen. Ich war wirklich investiert. Und dann habe ich schon überlegt, kann das denn Gandalf sein? Ja, könnte schon sein. Er ist auch optisch mit dem Bart und so. Und andererseits dann halt diese eine Szene, wo diese drei, ich sag mal, Wolfsmonster die Haarfüße angreifen und wo der Stranger dann auf den Boden haut und so eine Druckwelle auslöst und die verscheucht. Er hat sie ja im Prinzip gerettet. Da dachte ich schon, okay, das könnte halt Gandalf sein. Dann kühlt er ja seine Hand, die er sich verletzt hat. Nori greift auf seine Hand und wird selbst auch mit festgefroren und ist dadurch erschrocken und wendet sich von ihm ab, vom Unbekannten. Da wurde halt noch mal wieder ein bisschen Zweifel gesät, ne, von wegen, ist er vielleicht doch nicht ein Guter? Oder irgendein Zauberer, also wir wissen ja, er ist ein Zauberer, das wissen wir ja. Aber wir wissen halt nicht, wer es ist. Eigentlich gibt's ja nur diese 5 Zauberer, von denen man weiß. Das heißt, er muss ja eigentlich einer von den 5 sein. Kann theoretisch gesehen auch Saruman sein. Oder halt, ja gut, Radagast vielleicht. Weil er halt sehr viel auch mit dieser Natur macht, auch mit den Glühwürmchen zum Beispiel, die dann zwar erst absterben und deswegen denkt er halt selber, er wäre böse. Woraufhin Nori ihm dann klar macht, nein, das war halt ein Unfall, du bist nicht böse, du bist gut. Und hinterher glaubt er dann auch an sich, als diese drei, ja, Ringgeister, ob es Nazgul in dem Sinne sind, die ihn aufsuchen und denken, er wäre Sauron. Und das war auch so ein Moment, es war ja relativ spät in der Staffel, wo ich so dachte, oh, wie gesagt, ich gehe in sowas ja immer sehr unvoreingenommen dran und lass das einfach so auf mich zukommen, saug das so in mich auf und mach mir hinterher Gedanken. Aber das war halt so ein Moment, wo ich so dachte, nein, bitte nicht, das ist, ne, aber sie wirkten halt so sicher und so, endlich, Meister Sauron. Und ich dachte so, nein, und dann auch diese Musik, die dabei kommt und so, und bitte nicht, nee, das wäre so schade. Und hinterher, als dann dieser, ne, Mount Doom ausgebrochen ist, der Schicksalsberg, der Vulkan und auch die Bleibe, diese temporäre Bleibe der Haarfüße dort zerstört hat, greift sich ja der Stranger diesen einen Baum. Es sieht erst so aus, auch als dieser Ast fällt und fast auf diese beiden Haarfüße Mädels da fällt, dass er halt wirklich böse ist. Am nächsten Tag merkt man dann aber, als Nori aufsteht und ihre Freundin sagt, ne, schau mal raus, hier, alles blüht wieder und gedeiht und es ist dann doch anscheinend etwas Gutes passiert, er hat doch etwas Gutes vollbracht. Ach, man war halt so hin und her gerissen, fand ich. Also wie gesagt, ich habe da jetzt auch dazu habe ich Reactions geschaut von Leuten, die das halt alle zum ersten Mal geschaut haben, aber auch da wieder eine Runde mit jemandem, der halt so ein bisschen auch Hintergrundwissen zu der Herr der Ringe hat und auch zu den Appendixes tatsächlich. Selbst der war halt am Rätseln und war sich halt nicht oder ist sich halt nicht genau sicher, wer es ist. Er geht zwar auch sehr stark davon aus, dass es, wenn nicht der Gandalf, den man später kennt, aber vielleicht eine Proto-Version, eine frühere Version von Gandalf sein könnte. Denn ganz am Ende in der letzten Folge, als dann der Stranger mit Nori dann in die weite Welt nach Rune zieht, also in die ganz in den Osten möchte, um diese Sternenkonstellation zu finden und dadurch wahrscheinlich mehr herauszufinden, was genau, weiß man halt noch nicht. Da sagt er 1:1 ein Zitat, was auch Gandalf in den Herr-der-Ringe-Filmen sagt. Ich glaube auch sowas wie Follow your nose, so, ne? Du musst deiner Nase folgen. wenn du nicht weißt, wo entlang es geht und solche Sachen. Und allein das sind ja so kleine Anzeichen von wegen, ah, das könnte Gandalf sein. Andererseits, vielleicht haben sie das auch extra eingebaut, um zu verwirren, dass sie nach Runen gehen oder vorhaben, dorthin zu gehen, spricht allerdings eher für die blauen Zauberer, wenn mich nicht alles täuscht, die nämlich wohl vor allem auch in Runen ja, ihre Bleibe gefunden haben und wie gesagt, dort wahrscheinlich, man weiß es nicht ganz genau, selbst Tolkien hat sich nicht ganz eindeutig dazu geäußert, soweit ich weiß, dass sie dort halt irgendwelche Sekten und Kulte gegründet haben könnten und ja, da ihr eigenes Ding machen. In dem Sinne hätte die Serie natürlich auch nochmal ein weißeres Blatt Papier, mit dem sie arbeiten könnte, weil, wie gesagt, zu diesen beiden blauen Zauberern halt auch von Tolkien selbst nicht viel gesagt wurde. Man weiß halt nur, dass es sie gibt, man kennt ihre Namen. Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, dieser Stranger ist einer der blauen Zauberer, da können sie halt im Prinzip alles damit machen. Und das führt mich auch nochmal wieder darauf zurück, das habe ich ja auch eben schon mal erwähnt. Soweit mir bekannt, haben die Macher dieser Amazon-Serie halt nur die Rechte an diesen Appendixes. Das heißt, sie können gar nicht auch andere Informationen aus diesen anderen Büchern und Werken nehmen, selbst wenn sie wollten. Das heißt, sie müssen sich danach richten. Kann man andererseits natürlich sagen, okay, dadurch ist es vielleicht zu eingeschränkt, was sie machen können oder so, aber allein durch das blaue Zauberer-Beispiel, was ich gerade meinte, finde ich persönlich, wenn es so wäre, hätte man definitiv viele Möglichkeiten, die man so erzählen könnte, auch an Stoff, was ich jetzt nicht direkt ganz exakt an eine Vorlage klammern muss. Ich bin sehr gespannt, wer es ist. Ich habe tatsächlich auch immer, auch zwischendurch dann nochmal gedacht, ah, vielleicht ist es doch Sauron oder Adar ist wirklich Sauron. Wobei er selber ja dann auch sagte, als er gefangen genommen wurde, ich habe Sauron getötet. Und dann meint Galadriel noch zu ihm, ich glaub dir nicht. Und letztendlich stellt sich dann ganz am Ende heraus, dass Halbrand wohl Sauron ist. Es gab hier und da halt so ein paar Hinweise. Ich meine, man weiß ja auch bis heute nicht, was Halbrand in seinem kleinen Beutel hat, den er immer mit sich geführt hat. Was ist da drin? Ja, weiß ja bis heute nicht. Ist ja noch nicht aufgeklärt. Vielleicht wird es auch nie aufgeklärt, keine Ahnung. Aber ich gehe mal davon aus. Ja, auf jeden Fall auch am Ende, wo er dann halt so sich zum Schicksalsberg aufmacht, zum neu gegründeten Mordor sozusagen, noch als Mensch in schwarzer Robe und so. Schon sehr, sehr geil. Und auch diese Szene, wo Galadriel halt diese Schriftrolle hat und herausfinden will, was die Vergangenheit von Halbrand ist. Er hat ja gesagt, ne, da kommt auch da aus den menschlichen Gebieten und so. Und wäre eigentlich halt, oder sie meint halt zu ihm, ja, du bist eigentlich hier der König davon, da und davon. Und letztendlich stellt sich dann aber heraus durch ihre Nachforschung, dass die Linie, von der Halbrand vorgegeben hat, zu stammen, dass sie halt vor 1000 Jahren erloschen ist und es keine Nachfolger gab. Dann kommt diese halt glorreiche Szene an diesem Fluss, in diesem Bach. Oh ja, Fluss vielleicht eher, wo er dann so sagt, ne, ich war schon hier vor dem Beginn der Zeit sozusagen oder seit Anbeginn der Zeit, vor den ersten Tagen. Und seitdem hatte ich viele Namen. So nach dem Motto, I've had many names since then. Und dann halt diese ganzen Szenen, wo sie nochmal in ihre Kindheit zurückgeworfen wird. Und dann halt auch nochmal auf diesem Floß, auf dieser weiten, rauen See, wo Sauron, aka Halbrand, ihr anbietet, ne, wir können auch zusammen über Mittelerde herrschen, das Ganze neu aufbauen und den Frieden sichern. Das ist ja auch so ein bisschen paradox eigentlich. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber letztendlich will Sauron ja ein Gleichgewicht herstellen für die Lande. Aber halt natürlich, also er hat ja irgendwas Gutes im Sinn, von wegen, ne, wir wollen das einen, wir wollen es irgendwie in Gleichgewicht herstellen. Andererseits will er das halt aber nach seinen Vorstellungen machen und nicht unbedingt, oder sagen wir mal so, das schließt nicht unbedingt ein, dass andere Rassen gleichberechtigt neben ihm existieren, um es mal so auszudrücken. Das ist halt dann eher die Problematik dabei. Und er halt, ja, hat halt versucht, dann Galadriel auf seine Seite zu ziehen. Und da sieht man diese schöne Kameraeinstellung, wie die Kamera um 180 Grad sich dreht. Und man sieht in der Reflexion des Wassers nicht Halbrand und Galadriel, sondern Sauron in seiner Rüstung quasi und Galadriel neben ihm als Herrscherin, als Königin der Welt. Und Galadriel lehnt ab, natürlich, weil sie halt weiß, welches Unheil das stiften würde. Und als sie wieder zu sich kommt, ist Halbrand, aka Sauron, verschwunden und ja, hat sich aufgemacht nach Mordor. Das war so die Kurzfassung der Serie, im Prinzip der ersten Staffel. Jetzt habe ich fast alles erzählt, egal. Ach, mir hat es einfach mega Spaß gemacht, das zu sehen. Ich freue mich schon mega auf die anderen Staffeln. Ich glaube, die zweite befindet sich aktuell in Produktion, wird dann wahrscheinlich 2023 oder erst 2024 veröffentlicht. Und ich hoffe wirklich sehr, das meine ich jetzt abschließend auch dazu, dass sich die Macher der Serie, aber ich glaube, das sind sie sich auch bewusst, dass es halt auch sehr viel Review-Bombing gab von Die-Hard-Tolkien-Fans. Sollen sie machen, wenn sie dadurch besser schlafen können? Keine Ahnung. Ich hoffe, dass sie sich nicht davon abbringen lassen, sondern halt wirklich was Gutes, was Unterhaltsames auch aus diesen Appendixes, aus diesen Anhängen machen für die nächsten Staffeln. Und auch das Budget, was sie haben, natürlich auch gut nutzen werden. Ist ja auch eine gewisse Verantwortung, die man hat. Ich könnte mir vorstellen, dass einige von euch meine Meinung zur Amazon-Serie vor allem auch nicht unbedingt teilen. Ist auch okay. Wie gesagt, müsst ihr ja nicht. Ich persönlich kann einfach nur meine Sicht der Dinge von meinem Standpunkt angeben, dass ich halt jemand bin, der halt, wie gesagt, die Schriftstücke nicht kennt als Vorlage. Ich kann mir gut vorstellen, auch die Bücher mal zu lesen. Müsste ich mir halt noch besorgen, aber wäre jetzt nicht das Problem. Andererseits denke ich mir auch, und das habe ich mir auch bei Harry Potter gedacht, wo ich die ersten anderthalb Bücher gelesen hatte und dann die Filme geschaut hatte und dann halt nicht mehr weitergelesen hatte und nur noch die Filme geguckt hatte. Was dann auch dahinter da teilweise kam von Leuten, die sagten, das ist aber nicht so wie in den Büchern und deswegen die Filme sind scheiße. Ich mochte aber die Filme und ich wollte mir halt dann, weiß ich nicht, ich finde es klingt vielleicht paradox, ist wahrscheinlich so, aber ich möchte mir dieses erste Erlebnis der Filme vor allem als ein Medium, was ich sehr wertschätze, nicht kaputt machen vor dieser Vorerfahrung der Bücher. Das klingt total merkwürdig wahrscheinlich, weil natürlich erst die Bücher da waren, dann die Filme. Ich verstehe das vollkommen. Einige werden jetzt wahrscheinlich sagen, was labert der da? Ist auch vollkommen okay. Aber ich persönlich als jemand, der sehr filmfixiert ist und weniger Bücher fixiert tatsächlich im Vergleich, ich möchte mir das halt nicht kaputt machen. Weil ich glaube, andersrum wird für mich eher ein Schuh draus, wenn ich die Filme gesehen habe, die aus den Büchern entstanden sind, und dann aber erst die Bücher lese, wenn ich die Filme schon kenne und dann halt so ein bisschen die Unterschiede sehe, ach guck mal, das haben sie in dem Film anders umgesetzt als in dem Buch, dann kann ich das, ich persönlich, kann das dann, glaube ich, eher akzeptieren und auch für mich persönlich verinnerlichen als andersrum. Weil andersrum entsteht, glaube ich, immer so dieses, erst das war das Buch und dann kommen die Filme und die Leute, die erst das Buch gelesen haben und dann die Filme gesehen haben, sind immer so, ah, total anti und alles ist kacke, so sehr übertrieben und vereinfacht gesagt, zugegebenermaßen. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, wenn man es andersrum macht, erst die Filme sehen als das Erste, was man kennenlernt und dann die Bücher lesen, auch da gibt's die Möglichkeit sicherlich, dass man sagt, okay, ach, weiß ich nicht, ich fand die Bücher irgendwie dann doch besser als die Filme, die ich erst gesehen hatte. Auch das ist sicherlich möglich, aber ich glaube, ich würde mal die These in den Raum werfen, kann ich nicht untermauern, ist einfach nur ein Gefühl, dass andersrum, zumindest für Leute wie mich, die so ticken, eher ein Schuh draus wird und dass man eher auch beides nebeneinander akzeptieren kann und nicht das eine oder das andere wählen muss. Von wegen, nein, nur die Bücher sind das einzig wahre und geh mir weg mit den Filmen und so. Nee. Einfach nee, wie gesagt. Aber das ist nur meine Meinung dazu. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ihr könnt mich gerne wissen lassen, was ihr dazu sagt. Ihr findet meine E-Mail-Adresse vom Podcast in den Shownotes, auch meine Social-Media-Links. Und natürlich, wie immer auch, falls euch der Podcast sehr gefällt, eine kleine Unterstützungsmöglichkeit im Sinne von Patreon, wo ihr mich für 5 Euro im Monat und diesen Podcast für 5 Euro im Monat unterstützen könnt. Auf jeden Fall. Vielen Dank für euer Interesse, vielen Dank fürs Zuhören, für eure Geduld. Wenn ich übrigens einen Ort wählen müsste, wo ich gerne leben wollen würde, würde ich sagen Rivendell. Auenland ist auch schön, aber ich glaube für mich persönlich 1,83 ein bisschen klein. Da würde ich mir dann auch wie Gandalf sowohl in der Herr der Ringe als auch in der Hobbit am Anfang immer den Kopf stoßen, am Kronleuchter und so. Fand ich übrigens schön, dass sie das im Hobbit auch nochmal eingebaut. Aber ich glaube so irgendwie so ein Lothlorien oder Rivendell oder sowas, ja, könnte ich mir vorstellen. Oder Gondor unter Aragorn, obwohl, ja, da müsste ich vielleicht, das ist halt schon sehr crowded alles irgendwie, ne, es ist zwar schön, aber halt, glaube ich, ein bisschen enger als Rivendell, so gefühlt. Keine Ahnung, ich weiß es doch auch nicht. Ja, danke fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Dave.